Auf FSK, dem freien Senderkombinat, hören wir nun den ersten Teil der dritten Staffel der Intros, einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von Aquadrat Hamburg Kritikmaximierung sowie vom FSK. Mit den Intro-Veranstaltungen wollen diese in Hamburg Raum für die Vermittlung linker Theorie bieten. Die Vorträge zielen darauf ab, sich zum ersten Mal und ohne große Vorkenntnisse mit gesellschaftskritischen Fragen auseinanderzusetzen. Mit der dritten Staffel wird nun der Versuch unternommen, gesellschaftskritische Perspektiven verständlich und einführend zu vermitteln. Statt sich auf einzelne Herrschaftsverhältnisse, zum Beispiel Rassismus oder Antisemitismus, zu konzentrieren, werden Theorieansätze vorgestellt, die in der Linken seit Jahrzehnten diskutiert werden. Sind diese geeignet, die aktuellen Verhältnisse treffend zu analysieren und damit einen Beitrag zur gesellschaftlichen Emanzipation zu leisten? Von Januar bis Mai 2013 finden die Intros an jedem ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in der Roten Flora statt. Einen netten Ausklang des Abends mit Getränken und Diskussionen soll es wie gewohnt im Anschluss geben. Im gleich zu hörenden insgesamt 11. Teil der Reihe referierte am 3. Januar 2013 Klaus-Peter Ortlieb zur Wert- und Wertabspaltungskritik. In der Ankündigung zu dieser Veranstaltung heißt es: Der von Marx in der Formel GWG' gefasste Antrieb, durch Ausbeutung von Arbeit aus Geld mehr Geld zu machen, der die kapitalistische Produktionsweise als ihr alleiniges Prinzip am Laufen hält, ist von Marxisten lange Zeit alleine unter dem Aspekt der damit verbundenen Aneignung des gesellschaftlichen Mehrproduktes, in Klammern der spezifischen Form des Mehrwertes, kritisiert worden. Dabei handelt es sich um eine Kapitalismuskritik, die das Kapitalverhältnis gar nicht in Frage stellt. Es geht ihr nur um die gerechte Verteilung innerhalb dieser spezifischen gesellschaftlichen Form. Warenform und Wertvergesellschaftung werden dagegen nicht kritisiert. Wertkritik geht demgegenüber tiefer. Sie kritisiert die Warengesellschaft als ein Fetischsystem, dessen Mitglieder nicht durch bewusste Verständigung über den Einsatz ihrer gemeinsamen Ressourcen, sondern nur indirekt über die abstrakte Arbeit und sich damit einem abstrakten Prinzip ausliefern, das sich ihnen gegenüber verselbstständigt hat. Zu dieser Gesellschaftsform gehört eine spezifische Form der in ihr handelnden und von ihr konstituierenden Subjekte, ebenso wie eine spezifische Form der Herabsetzung des Weiblichen, in Klammern Wertabspaltung, die ein Produkt der Warengesellschaft und Bedingung ihrer Möglichkeit zugleich ist. Eine Überwindung des Kapitalismus kann daher nicht nur die Abschaffung der Ausbeutung beinhalten, sondern muss darüber hinaus die kapitalistischen Realkategorien von Arbeit, Geld, Äquivalententausch und patriarchalem Geschlechterverhältnis überwinden. Klaus-Peter Ortlieb aus Hamburg ist Mitglied der Exit-Redaktion. Soweit aus der Ankündigung der Veranstaltung. Noch bis Mai 2013 finden die Intros an jedem ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in der Roten Flora statt. Das nächste Mal am 7. März mit einem Vortrag von Christine Kirchhoff zur Psychoanalyse. Weitere Informationen finden sich unter der Website intros.blogsport.eu, wo auch fast alle bisherigen Vorträge zum Download bereitstehen. Wir wünschen nun anregendes Hören beim Opener der dritten Staffel der Intros, Klaus-Peter Ortlieb zur Wert- und Wertabspaltungskritik.
Okay, ich begrüße euch zum dritten Teil der Intro-Reihe, wie auch beim letzten Mal gemeinsam veranstaltet von den Gruppen A-Quadrat, Kritikmaximierung und dem Freien Senderkombinat. Dieses Mal, wie es auch schon im Ankündigungsflyer steht, widmen wir uns nicht der Kritik verschiedener Herrschaftsverhältnisse, sondern wir wollen euch Theorieansätze vorstellen. Es geht heute los mit der Wertkritik bzw. Wertabspaltungskritik. Dazu haben wir uns Klaus-Peter Ortlieb eingeladen. Klaus-Peter Ortlieb gehört der Gruppe Exit an, samt angeschlossener Zeitschrift. Von der Gruppe Exit ist hier gerade auch das Selbstverständnis rumgegangen, ein Text, wo ihr nochmal nachlesen könnt, wofür die Gruppe steht. Und Wir setzen die Reihe jeden ersten Donnerstag im Monat fort. Im Februar gibt es eine Einführung in Poststrukturalismus. Im März folgt dann Psychoanalyse. Im April Postoperaismus. Und wir werden diese Reihe abschließen mit einer Einführung in die kritische Theorie. Und am 18.05. wollen wir euch dann alle einladen zur großen Soli-Party für die Veranstaltungsreihe. Ich hoffe, bis dahin habt ihr einiges an Theorieansätzen mitgenommen und hier diskutiert. Es ist jetzt hier auch bei den vergangenen Intro-Reihen so, dass es zunächst einen Vortrag geben wird und danach besteht wie immer die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen und zu diskutieren. Und so möchte ich an Klaus-Peter Ortlieb jetzt übergeben. Viel Spaß, viel Erkenntnis beim Vortrag. So, ja.
Reicht das? Ja, ne? Ja, vielen Dank für die Einladung und die korrekte Einführung. Also die paar Sachen muss ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ich habe gestern beim Interview mit der Taz die Erfahrung gemacht, dass es alles andere als selbsterklärend ist, diese Worte hier Wertkritik und Wertabspaltungskritik. Deswegen, ich werde versuchen, das deutlich zu machen. Weil der Begriff Wert ist, entspricht eigentlich nicht dem Begriff, wie er im Alterssprachgebrauch heute benutzt wird. Es geht um eine Theorieentwicklung, die sich in den 1980ern und 90er Jahren abgespalten hat, sozusagen aus diesem linken Traditionsmarxismus und sich versucht hat, aus diesen linken Paradigmen herauszuarbeiten. Und zwar, weil diese, so die Einschätzung, sich als untauglich erwiesen hatten, die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse noch adäquat zu analysieren und zu kritisieren. Wertkritik knüpft dabei an die marxische Kritik der politischen Ökonomie an. Sie betont grundlegende Aspekte dieser Kritik, die im Marxismus nach Marx über 100 Jahre lang eher unterbelichtet geblieben sind. Und das Zitat, was ich hier an den Anfang gestellt habe, das weist auf diese Aspekte hin. Die politische Ökonomie hat nun zwar, wenn auch unvollkommen, Wert und Wertgröße analysiert und den in diesen Formen versteckten Inhalt entdeckt. Sie hat niemals auch nur die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt, warum sich also die Arbeit im Wert und das Maß der Arbeit durch ihre Zeitdauer in der Wertgröße des Arbeitsproduktes darstellt. Formeln, denen es auf der Stirn geschrieben steht, dass sie einer Gesellschaftsformation angehören, worin der Produktionsprozess die Menschen, der Mensch noch nicht den Produktionsprozess bemeistert, gelten ihrem bürgerlichen Bewusstsein für ebenso selbstverständliche Naturnotwendigkeit als die produktive Arbeit selbst. Was Marx hier am bürgerlichen Bewusstsein kritisiert, trifft auf das traditionsmarxistische Bewusstsein ebenso zu. So, das ist der erste Punkt, also wo ganz grob jetzt erstmal sozusagen, aber ich erkläre das noch genauer, gesagt wird, was Wertkritik ist. Wertabspaltungskritik geht jetzt explizit über Marx hinaus, indem sie nämlich versucht, das Geschlechterverhältnis in die kritische Gesellschaftstheorie mit einzubeziehen, und zwar nicht, wie das früher sonst üblich war, so als Nebenwiderspruch, neben dem Hauptwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit, sondern als konstitutiv für die bürgerliche Gesellschaft. Das Papier, was ich hier verteilt habe, was ihr jetzt eigentlich alle haben solltet, ist eine Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2007 der Gruppe Exit. Es gibt also den damaligen und man kann auch sagen derzeitigen Stand der wertabspaltungskritischen Diskussion wieder. Man sollte sich das aber nicht so als eine feste Position mit einer Parteilinie oder so vorstellen. Wir sind eine Gruppe von, was ich weiß nicht, zwischen 10 und 30 Leuten, je nachdem. Es gibt so einen Kern und größere Diskussionskreise. Und da haben natürlich nicht alle 30 dieselbe Auffassung. Und außerdem ist es etwas, was sich weiterentwickelt. Es gibt ein paar feste Essentials. Und die möchte ich hier darstellen. Und dabei versuche ich so ungefähr die Reihenfolge einzuhalten, wie sie auch in diesem Papier also benutzt wurde. Gehe in den Erläuterungen aber teilweise darüber hinaus. Also zunächst mal zur Gliederung. Ich fange an sozusagen mit Marx, also politische Ökonomie und ihre Kritik und insbesondere den Unterschied zwischen beiden, der im Traditionsmarxismus nämlich nicht mehr so richtig deutlich wurde. Dann der Begriff Warenfetischismus, der steht im Kern des Marx'schen Werkes, jedenfalls so, wie wir das verstehen, hat aber in der Geschichte des Marxismus auch keine besondere Rolle gespielt. Für die Wertkritik ist er zentral. Auch für die Teile wertkritischer Theorie, die nicht explizit ökonomisch sind. Und das sind dann die nächsten, das wäre die Aufklärungs- und Subjektkritik. Aufklärung hier gemeint als Epochenbegriff, auch nicht im Alterssprachgebrauch. Das Geschlechterverhältnis in diesem Zusammenhang, diese Wertabspaltung, wo ich auch noch erklären muss, was das ist. Und Ideologiekritik. Also Sexismus, Rassismus, Antiziganismus, Antisemitismus. Und schließlich, und das ist dann ein Punkt, der wieder an die Kritik der politischen Ökonomie anknüpft und so eine Art Alleinstellungsmerkmal für unsere Gruppe ist, also oder die, aus denen sich unsere Gruppe entwickelt hat, nämlich die Krisentheorie. Also die These, dass die kapitalistische Dynamik einem Selbstwiderspruch unterliegt, die auf ihr Ende verweist, auf Schranken, an denen die Kapitalverwertung irgendwann scheitern muss. Und die These, dass wir diese Endphase inzwischen erreicht haben. So, das ist ein ziemliches Programm. Im Grunde könnte man über jeden dieser Punkte einen eigenen Vortrag halten, so von einer Stunde oder und insofern bitte ich zu entschuldigen, wenn das alles hier etwas thesenhaft ist. Aber es sollte ja ein Überblick werden und dann geht es halt nicht anders. So, ich beginne mal mit einem Zitat. Was ist eigentlich politische Ökonomie? Und ihr dürft gleich raten, woher das kommt. Nein, nicht ernsthaft. Aber ich hab erstmal noch nicht gesagt, woher das kommt. Also das Zitat. Die Produkte der Erde. Alles, was von ihrer Oberfläche durch die vereinte Anwendung von Arbeit, Maschinerie und Kapital gewonnen wird, werden unter drei Klassen der Gesellschaft verteilt, nämlich die Eigentümer des Bodens, die Eigentümer des Vermögens oder Kapitals, das zu seiner Bebauung notwendig ist, und die Arbeiter, durch deren Tätigkeit er bebaut wird. Die Anteile am Gesamtprodukt der Erde, die unter den Namen Rente, Profit und Lohn jeder dieser Klassen zufallen, werden jedoch in den verschiedenen Entwicklungsstufen der Gesellschaft sehr unterschiedlich sein. Das Hauptproblem der politischen Ökonomie besteht im Auffinden der Gesetze, welche diese Verteilung bestimmen. So, woher stammt das Zitat? Also ich mache jetzt hier kein Quiz. Weise nochmal darauf hin, es gibt und gab vor allem viele Leute, auch Marxisten, die glauben, hier handelt es sich um eine typisch marxistische Fragestellung. Schließlich ist hier von Klassen die Rede, und wie der gesellschaftliche Reichtum unter ihnen verteilt wird. Tatsächlich stammt das Zitat aus dem Hauptwerk von David Ricardo. Das ist der wohl wichtigste Vertreter der klassischen politischen Ökonomie vor Marx. Marx hat sich durchaus achtungsvoll, aber eben im Wesentlichen kritisch auf ihn bezogen. Also insofern es ist nicht korrekt zu sagen, das sei eine marxistische Fragestellung. Allerdings gibt es gewisse Gründe für das Missverständnis. Und zwar liegen die darin, dass Marx selber sich mit diesem Problem auseinandergesetzt hat und auch eine Lösung gefunden hat, die dann im Grunde auch eher noch innerhalb der politischen Ökonomie liegt. Wie geht die Marx'sche Lösung? Also, und jetzt kommt als erstes mal der Wertbegriff. Wie er in der klassischen politischen Ökonomie eingeführt wurde. Das ist keine Erfindung von Marx, sondern das kannte Ricardo und vor ihm auch Adam Smith. Also der Wert einer Ware ist die zu ihrer Herstellung gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Also das ist die Verhältnisse, in denen Waren miteinander getauscht werden, bestimmen sich durch die Arbeitszeit, die zu ihrer Herstellung erforderlich ist. Und das nennt die klassische politische Ökonomie Wert. Und daher kommt dieser Begriff Wertkritik auch. Also das sollte man nicht verwechseln mit dem üblichen Alltagssprachgebrauch von Wert oder Werten. Also Wert meint immer das hier. So, das Zweite, das ist auch schon, da geht Marx schon über Ricardo hinaus, dass Arbeitskraft ist im Kapitalismus eine Ware. Arbeitskraft, nicht Arbeit. So, und der Lohn, den ein Arbeiter oder eine Arbeiterin erhält, wenn sie ihre Arbeitskraft verkaufen, ist der Wert der Arbeitskraft. Und was ist der Wert der Arbeitskraft? Das ist die zur Reproduktion der Arbeitskraft erforderliche Arbeitszeit. Also hängt von der Produktivkraft ab, von der Produktivität. Aber sagen wir, im 19. Jahrhundert musste ein Arbeiter vielleicht 8 Stunden arbeiten, um so viel zu produzieren, wie er zum eigenen Leben brauchte. Tatsächlich wurde aber oder hat der Kapitalist, der die Arbeitskraft eingekauft hat, den Arbeiter länger arbeiten lassen als diese 8 Stunden, sagen wir mal 12 am Tag. Und diese Differenz ist etwas, was sozusagen auf diese Produkte, die in den zusätzlichen 4 Stunden produziert wurden, ist das, was der Unternehmer für sich einbehalten konnte. Also hier handelt es sich also um eine Aneignung des gesellschaftlichen Mehrprodukts durch die Kapitalistenklasse, aber eben auf eine ganz spezifische Weise, die für den Kapitalismus spezifisch ist. Es handelt sich hier also nicht um Betrug, sondern einfach um die Anwendung des allgemein gesellschaftlich gültigen Wertgesetzes. Ich kaufe eine Ware ein und bezahle dafür ihren Wert. Und was ich dann mit der Ware mache als Kapitalist, ich lasse in diesem Fall den Arbeiter arbeiten, ist meine Sache. Ist ja immer so, wenn ich was einkaufe, dann darf ich damit machen, was ich will. Also insofern ist das sozusagen eine gesetzesmäßige Art von Ausbeutung, die hat mit Betrug nichts zu tun. Deswegen spricht Marx häufig auch von Charaktermassen. Es geht hier also nicht um Bösartigkeit von Kapitalisten, sondern darum, die haben eine bestimmte Funktion im kapitalistischen Produktionsprozess und die führt dazu, dass sie sich den Mehrwert aneignen können. Wie der dann noch aufgeteilt wird zwischen Kapitalisten und Landeigentümern, lasse ich mal beiseite, das spielt jetzt hier keine besondere Rolle. So, ein bisschen genauer wird der Verwertungsprozess im unteren Teil dieser Folie beschrieben. Also da hat Marx erstmal diese Formel GW' für aufgestellt. Das soll Folgendes bedeuten: G steht für Geld, W steht für Ware als Kapitalist. Nehme ich Geld in die Hand und das Ziel ist, daraus mehr Geld zu machen. Das ist G'. Und wie mache ich das? Ich kaufe dafür Waren ein, kombiniere die miteinander und verkaufe sie anschließend zu einem höheren Wert. Das geht aber nur, wenn unter diesen Waren auch Arbeitskraft ist. Weil die Arbeitskraft die einzige Ware ist, die sozusagen durch ihren Konsum mehr Wert erzeugt, als sie ursprünglich wert war. So, dann kommen da noch so ein paar Formeln, die spielen im Folgenden auch keine so große Rolle, aber ich gebe sie mal kurz an. Also der Wert der Waren, also die für die Geldmenge G eingekauft wird, W, setzt sich aus 3 Teilen zusammen. C ist das konstante Kapital, V der Lohn und M der Mehrwert. Also konstantes Kapital heißt Maschinen und Werkstoffe, also die da in Produktion eine Rolle spielen. V ist der Lohn, der für die Arbeiter bezahlt werden muss, die da im Produktionsprozess agieren. Und M ist der Mehrwert, also eben der Teil, der gearbeitet wird und nicht im Lohn enthalten ist. Und die Gesamtmenge der Gesamtwert des Produkts, was dann produziert wird, ist dann eben C plus V plus M, wobei C plus V der Anteil ist, der vom Kapitalisten vorgeschossen werden muss. Der muss ja vorher die Fabriken und Werkstoffe einkaufen und eben die Löhne bezahlen. M ist der Mehrwert. Und diesen Mehrwert, der entspricht dann genau diesem Unterschied zwischen G' und G. Worauf Marx hier Wert legt, und das unterscheidet ihn dann auch von der herrschenden Volkswirtschaftslehre, ist, dass der zusätzliche Wert, der im Produktionsprozess geschaffen wird, allein aus der Arbeit erzeugt wird. Das ist M. Nicht während die Volkswirtschaftler, mehrheitlich an den Universitäten rumlaufen, behaupten, die Unternehmen würden selber sozusagen Wert schaffen, Marx. Und das ist aber eigentlich auch immer noch klassische politische Ökonomie. Legt Wert darauf, zu sagen, der Wert wird ausschließlich durch Arbeit erzeugt. So, und dieser Vorgang hier, also der durch die Formel GWG' beschrieben wird, also der Antrieb, aus Geld mehr Geld zu machen, das ist der Selbstzweck der kapitalistischen Produktionsweise. Es ist der einzige Sinn und Zweck, warum im Kapitalismus gewirtschaftet wird. Wertverwertung oder Kapitalverwertung nennt man das auch. Und das bedeutet, wirtschaftliche Tätigkeit unterbleibt, wenn dieser Zweck nicht erreicht werden kann. Und zwar auch dann, wenn das unter stofflichen Gesichtspunkt durchaus sinnvoll wäre. Das ist ein wichtiger Aspekt, der dann auch mit dem Begriff der Krise zu tun hat. Nämlich das Problem, wenn dieser Zweck nicht mehr erreicht werden kann, dann gerät der Kapitalismus in die Krise, und darauf komme ich am Ende des Vortrags dann nochmal zurück. Jetzt kommen wir zu Ihrer Kritik. Es gibt natürlich im Traditionsmarxismus Kritik daran, aber die traditionsmarxistische Kritik richtete sich vor allem gegen die Aneignung des Mehrwerts durch die Kapitalisten, also gegen die Eigentumsverhältnisse, also das Privateigentum an den Produktionsmitteln und die daraus resultierende Verteilung des Reichtums. Dagegen wurde nicht kritisiert, also die Kritik ist natürlich völlig berechtigt und heutzutage nimmt die Ungleichheit ja auch immer weiter zu, aber nicht kritisiert wurde im Traditionsmarxismus diese besondere gesellschaftliche Form. Die für den Kapitalismus historisch spezifisch ist. Und folgerichtig besteht dann natürlich die Lösung darin, das Ganze in Eigenregie weiterzutreiben, sich also gewissermaßen selber die Rolle der Kapitalisten oder die zu übernehmen, also letztlich sich selber auszubeuten. Und genau das ist ja im Staatskapitalismus im Ostblock passiert, bis er dann nicht mehr konkurrenzfähig war gegenüber dem Westen und zusammenbrach. So, was unterscheidet Wertkritik von dieser Art von Kritik? Es geht hier vor allem um die Kritik der Unterwerfung unter diese abstrakte gesellschaftliche Form. Es wird sozusagen kritisiert, dass gewirtschaftet wird nur um dieses verrückten Selbstzwecks willen. Während die Tatsache der Ungleichheit ist dann nur so ein Nebeneffekt, natürlich auch kritisiert wird, aber zentral ist erstmal die Kritik an der ganzen Veranstaltung, also der Wertverwertung im Kapitalismus. Dann ist aber auch der Staat keine Lösung des Problems, sondern Teil des Problems und mit dem Kapitalismus eben auch abzuschaffen. Das haben die Traditionsmarxisten ja anders gesehen. Die Rolle des Staates besteht im Wesentlichen darin, für Verhältnisse zu sorgen, die Wertverwertung möglich macht. Und wenn man Wertverwertung abschaffen will, wird auch der Staat überflüssig. Es ist Kritik der abstrakten Arbeit, also der Arbeit, die ja sozusagen die Substanz des Werts bildet. Nicht Arbeit um ihrer selbst willen, also als Selbstzweck, egal was. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass sinnvolle Tätigkeiten kritisiert waren, sondern Arbeit um ihrer selbst willen und des abstrakten Reichtums, also der dadurch erzeugt wird. Also auch Reichtum unabhängig vom Stoff. Reichtum, der in Geld dargestellt wird und dessen Größe also durch die Arbeit, die in den Dingen steckt. Also es geht letztlich insofern um die Kritik an dem, was heutzutage wir alle als die natürlichste Sache der Welt sehen, dass nämlich außerhalb der eigenen vier Wände alles in Geld auszudrücken und dieses gefälligst durch Arbeit zu verdienen sei. So, also hierbei ist wichtig, dass das spielte in dem Eingangszitat ja auch eine Rolle, dass alle auch von der politischen Ökonomie verwendeten Begriffe anders als in dieser selber als für die kapitalistische Gesellschaft spezifisch kenntlich gemacht werden müssen. Also das sind historische Erscheinungen, die hat es früher nicht gegeben und es wird es irgendwann auch nicht mehr geben. Die sind nicht natürlich, sondern historisch spezifisch. So. Gibt es so seit, sagen wir, 1600, also seit knapp gut 400 Jahren, aber erst, also länger nicht und irgendwann werden sie wieder verschwinden. Und Arbeit ist ebenso wenig transhistorisch wie ihre Produkte, die Waren. Dasselbe gilt für die kapitalistische Form des Reichtums, der sich im Wert ausdrückt. Ja, und alle diese Kategorien, dazu komme ich jetzt gleich, haben durch einen widersprüchlichen Doppelcharakter gekennzeichnet, durch den eine neue Art versachlichter gesellschaftlicher Beziehung konstituiert und zugleich verschleiert werden. Doppelcharakter meint, bei der Arbeit ist das vielleicht schon klar geworden, es besteht immer aus konkreter Tätigkeit, aber insofern nur immer die Arbeitszeit alleine das Wesentliche ist, ist auch immer ein Abstraktum. Waren haben immer einen Gebrauchswert, zugleich haben sie einen Tauschwert. Dieser Doppelcharakter ist gemeint. Oder Reichtum, da gibt es natürlich einmal stofflichen Reichtum, also konkreter Tisch zum Beispiel stellt stofflichen Reichtum dar, aber er ist auch noch was wert, er hat einen Geldwert und das ist der abstrakte Reichtum und im Kapitalismus hat man ständig beides zusammen. So, es kommt jetzt ein längeres Zitat aus dem Buch von Moishe Postone, Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft, zur Klärung der Frage, worin sich der Kapitalismus von allen anderen Gesellschaftsformationen unterscheidet. Postone, sollte man vielleicht dazu sagen, ist Professor in Kulturgeschichte, glaube ich, aber das ist nicht so wichtig, in Chicago und hat gewisserweise parallel und unabhängig von der deutschen Entwicklung, die vor allem mit dem Namen Robert Kurz verbunden ist, der vor einem halben Jahr gestorben ist, so Wertkritik entwickelt und wo es viele Parallelen gab und oder gibt. Und deswegen zitiere ich jetzt mal aus diesem Buch. Also wie gesagt, was unterscheidet den Kapitalismus von allen anderen Gesellschaftsformationen? In der wahren Gesellschaft, kann man sagen, im Kapitalismus, sind die Vergegenständlichung von jemandes Arbeit die Mittel, um Güter zu erwerben, die andere produziert haben. Jemand arbeitet, um an andere Produkte zu gelangen. Sein Produkt dient dann einem anderen als ein Gut, als Gebrauchswert. In diesem Sinne wird ein Produkt zur Ware. Es ist gleichzeitig ein Gebrauchswert für den anderen und ein Tauschmittel für den Produzenten. Dies bedeutet, dass jemandes Arbeit eine doppelte Funktion hat. Auf der einen Seite ist sie eine besondere Arbeit, die bestimmte Güter für andere produziert. Doch auf der anderen Seite dient die Arbeit unabhängig von ihrem besonderen Inhalt, dem Produzenten als das Mittel, um die Produkte anderer zu erwerben. Arbeit wird, in anderen Worten, zu einem eigenen Mittel des Erwerbs von Gütern in der Warengesellschaft. Die Besonderheit der Arbeit der Produzenten wird von den Produkten getrennt, die sie durch ihre Arbeit erwerben. Es gibt keinerlei inneren Zusammenhang zwischen der besonderen Art der verausgabten Arbeit und der besonderen Art der Produkte, die mit dieser Arbeit erworben werden. Das ist völlig anders als in Gesellschaften, in denen Warenproduktion und Tausch nicht vorherrschen, in denen die gesellschaftliche Verteilung der Arbeit und ihrer Produkte durch eine große Mannigfaltigkeit von Sitten, traditionellen Bindungen, offener Machtausübung oder als Denkmöglichkeit bewussten Entscheidungen bestimmt ist. In nicht-kapitalistischen Gesellschaften wird die Arbeit auf der Basis offenkundiger gesellschaftlicher Beziehungen verteilt. Also offenkundig heißt nicht, dass das besser ist, aber es ist sichtbar. Also sichtbare Machtausübung, während im Kapitalismus sozusagen durch Gesetz, also unpersönliche Gesetze erfolgt. Und die Alternative, das ist ja hier auch gesagt worden, aber das ist eben eine Utopie als Denkmöglichkeit. Es könnte ja vielleicht auch mal auf bewussten Entscheidungen beruhen. Aber das wäre schon jenseits des Kapitalismus und bestenfalls in der Zukunft anzusiedeln. So, es geht noch weiter mit diesem Zitat. In einer Gesellschaft jedoch, die durch die universelle Gültigkeit der Warenform gekennzeichnet ist, erwirbt ein Einzelner die von anderen produzierten Güter nicht auf dem Wege offener gesellschaftlicher Beziehungen. Stattdessen ersetzt die Arbeit selbst entweder direkt oder ausgedrückt durch ihre Produkte diese Beziehung, indem sie als ein objektives Mittel dient, mit dem die Produkte anderer erworben werden. Die Arbeit selbst anstelle offener gesellschaftlicher Beziehungen konstituiert die gesellschaftliche Vermittlung. Damit tritt eine neue Form gegenseitiger Abhängigkeit auf. Niemand konsumiert, was er produziert, doch eigene Arbeit oder Arbeitsprodukte fungieren als notwendige Mittel, die Produkte anderer zu bekommen. Indem sie in dieser Weise als Mittel dient, treten die Arbeit und ihre Produkte tatsächlich an die Stelle der manifesten gesellschaftlichen Beziehungen. In der Folge ist auch die Arbeit selbst nicht mehr durch offen erkennbare gesellschaftliche Beziehungen vermittelt, sondern durch sich selbst und ihre Vergegenständlichung. Sie wird selbst vermittelnd. Diese Form der gesellschaftlichen Vermittlung ist einzigartig. Im Rahmen des marxischen Ansatzes ist sie ausreichend, die kapitalistische Gesellschaft von allen anderen existierenden Formen gesellschaftlichen Lebens zu unterscheiden, sodass diese im Vergleich zu jener als in ihren Merkmalen übereinstimmend gesehen werden können. Sie können als nicht kapitalistisch betrachtet werden, worin auch immer sie sich sonst voneinander unterscheiden würden. Zwei Anmerkungen dazu. Einmal, das Kapital tritt als Kategorie hier noch gar nicht auf. Er hat von Kapitalverwertung gar nicht gesprochen. Trotzdem gibt es diese universelle Gültigkeit der Warenform, von der er hier ausgeht, nur im Kapitalismus. Es gibt so auf Engels zurückgehende Fantasien so einer einfachen Warengesellschaft, die auf Tausch beruhte. Das hat es nie gegeben. Also, dass die gesamte Gesellschaft durch Tausch konstituiert ist, auch das gab es nur im Kapitalismus. So, die zweite Anmerkung, die Kritik, die dann auch Postone hat und mit uns, mit der Wertkritik teilt, kann, wenn man Kapitalismus so beschreibt, keine Kritik vom Standpunkt der Arbeit sein, wie es, das war Traditionsmarxismus, nicht? Also Arbeit als Gegensatz zum Kapital, während wir sagen und er sagt, Arbeit ist konstitutiv fürs Kapital, das ist so ziemlich das genaue Gegenteil, sondern es kann hier immer nur, wenn man kapitalistische Produktionsweise kritisiert, auch zuallererst um Kritik der Arbeit selber gehen, als eine Form unbewusster Vergesellschaftung. Ja, damit wären wir beim Fetischismus angekommen, also Warenfetischismus. Wir sind im Kapitalismus total vergesellschaftet, anders als etwa ein mittelalterlicher Bauer. Also niemand von uns könnte von seiner oder ihrer Arbeit auch nur eine Woche existieren. Also so, ne, mit dem, ich habe mein Leben lang Mathematikvorlesungen gemacht, davon hätte ich mich nicht ernähren können, ist ja klar, ne, das kann man nicht essen. Während ein mittelalterlicher Bauer sich weitgehend noch selbst versorgen konnte. So, aber diese total totale Vergesellschaftung geschieht in einer bewusstlosen Form, der die Gesellschaft verschwindet. Also dieser Spruch von Maggie Thatcher, es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Einzelne, bringt das auf den Punkt. Das ist das herrschende Bewusstsein. Die Beziehungen sind versachlicht und werden als gesellschaftliche gar nicht mehr erfahren. Es gibt dann eine, obwohl die Gesellschaft selbstverständlich von Menschen gemacht wurde, eine Distanz zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, die den Einzelnen als Subjekt konstituiert und der aber sozusagen Gesellschaft als Naturverhältnis erfährt. Und dies gilt nun für alle Einzelnen gleichermaßen, wodurch so eine abstrakte Gleichheit der Subjekte konstituiert wird, als wahren Produzenten und Besitzer. Und damit verbunden sind dann auch objektive, abstrakte Denkformen, die allen diesen Subjekten gemeinsam sind. So, wieso nun Fetischismus? Marx führt das folgendermaßen ein, das Zitat hier unten. Das Geheimnisvolle der wahren Form besteht also einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt. Daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben Begabte untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbstständige Gestalten. So in der wahren Welt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden und der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist. Ein Fetisch, das hat so im 19. Jahrhundert eine gewisse Rolle gespielt, auch im Kolonialismus in Afrika, wo alte Gesellschaften oder Sozietäten überfallen wurden und beobachtet und die eben teilweise noch Fetischisten waren, in dem Sinne, dass sie Dingen übersinnliche Fähigkeiten zugeschrieben waren. Nicht? Also irgendeinem Totempfahl, der durch irgendwelche Rituale übersinnliche Dinge zugeschrieben bekommt und dann für die Sozietät auch eine Rolle spielt. Zum Denken der Aufklärung gehört es, sich darüber erheben haben zu wissen. Und Marx weist darauf hin, dass dem eben nicht so ist. Indem nämlich die Waren einen Preis oder einen Wert haben, treten sie zueinander in gesellschaftliche Beziehungen. Und der Preis oder Wert, Preis vor allem, erscheint mir als Käufer als etwas, was nicht als gesellschaftliches Verhältnis, sondern als Eigenschaft dieses Dings, der Ware, die ich erwerben muss, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist das, was Marx als Fetischismus bezeichnet. Denn natürlich, das ist ja nicht, das kommt auch in vielen anderen Formulierungen bei ihm. Also durch keine Chemie ließe sich der Preis sozusagen oder der Wert, der da drinsteckt, in diesen Dingen ermitteln. Das ist hineinprojiziert sozusagen durch das gesellschaftliche Verhältnis. Das Alltagsbewusstsein kommt aus diesem Fetischismus nicht raus, sondern wenn man das aufklären will, dann braucht man Theorie. Aber dazu stellt Marx dann auch fest, hier noch diesen zweiten Zitat, die späte wissenschaftliche Entdeckung, dass die Arbeitsprodukte, soweit sie Werte, bloß sachliche Ausdrücke der in ihrer Produktion verausgabten menschlichen Arbeit sind, macht Epoche, in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, aber verscheucht keineswegs den gegenständlichen Schein der gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit. Was nur für diese besondere Produktionsform, die Warenproduktion, gültig ist, dass nämlich der spezifisch gesellschaftliche Charakter der voneinander unabhängigen Privatarbeiten in ihrer Gleichheit als menschliche Arbeit besteht und die Form des Wertcharakters der Arbeitsprodukte annimmt, erscheint vor wie nach jener Entdeckung den in den Verhältnissen der Warenproduktion Befangenen ebenso endgültig, als dass die wissenschaftliche Zersetzung der Luft in ihre Elemente die Luftform als eine physikalische Körperform fortbestehen lässt. Marx erklärt hier also die Schwierigkeit, diese Erkenntnisse ins Bewusstsein zu bringen und auch dort zu halten. Nicht, obwohl ich weiß, so wenn ich mich mit der Marxischen Theorie da auseinandergesetzt habe, dass der Wert ein gesellschaftliches Verhältnis ist, muss ich den Waren, die ich benötige, zu ihrem Wert erwerben, als sei dies eine Eigenschaft dieser Dinge selber. Das Fetischkapitel ist im Kapitalband 1, so kleiner Teil, ist in der marxistischen Rezeption immer als esoterisch schwer verständlich erschienen und Marx erklärt hier im Grunde, warum das so ist. So, und die Wert- und Wertabspaltungskritik knüpft nun wesentlich an diese esoterische Seite von Marx an und betont, dass all die selbstverständlich erscheinenden Kategorien, die unser Leben bestimmen, als da wären, vielleicht hier nochmal aufgezählt, Arbeit in wertgemessener Reichtum, Geld, Markt und Staat, Subjektform, Denkform, darauf komme ich noch, Geschlechterverhältnis, so wie wir es vorfinden, eben nicht allgemein menschlich sind, sondern gesellschaftlich spezifisch, also Dinge, die es so nur in der bürgerlichen Gesellschaft gibt. Und dann bedeutet Überwindung des Kapitalismus, und das unterscheidet dann diese Vorstellung auch von dem Arbeiterbewegungsmarxismus, eben auch Überwindung aller dieser Kategorien. Aller. So, ich komme jetzt zum nächsten Punkt. Das ist der erste, der über Marx hinausgeht, Aufklärungskritik und Subjektkritik. Das kann hier immer nur so stichwortartig passieren. Aufklärung meint hier die Epoche der Aufklärung, also verbunden in Deutschland mit Kant, Fichte, Hegel. Sie ist und wird ja auch so gesehen, die philosophisch-ideologische Grundlage alles modernen Denkens. Sie lieferte die Ideen für die Selbstdisziplinierung der Menschheit zur abstrakten Arbeit und zur umfassenden Menschenkontrolle. Also Betonung liegt ja vor allem auf dem Selbst. Also sozusagen wir sind ja alle Arbeitstiere inzwischen, nicht? Also wir können ja gar nicht raus mehr aus dem Zwang zu arbeiten. Und dafür hat die Aufklärung auch in wesentlicher Weise gesorgt. Also protestantisches Arbeitsethos ist auch so ein Stichwort in diesem Zusammenhang, das dazugehört. Die Aufklärung hat auch Kant vor allem dafür gesorgt, dass diese fetischistischen Formen, die wir da eben beschrieben haben, gewisserweise zur positiven Vernunft erhoben wurde und die kapitalistische Umwälzung, die wurde verklärt als Geschichtsmetaphysik des Fortschritts. Also Aufklärung, das ist jetzt ganz wichtig, ist hier ein anderer Begriff als der, wenn man sagt, wir wollen irgendeinen Sachverhalt aufklären oder einen Kriminalfall oder so. Also darum geht es hier nicht, sondern Aufklärung als bestimmte Zeiterscheinung, die so um 1800 rum. Ein Resultat dieser Kritik ist, dass die westlichen Werte, die ja sonst immer so hochgehalten werden, auch jetzt gegen die Barbarei von des Islamismus beispielsweise, mitkritisiert werden. Also die gängige Reform Die gängige Form der Kritik besteht ja darin, die schlechte Wirklichkeit mit den Idealen der westlichen Werte zu vergleichen und sozusagen zu beklagen, dass die westlichen Werte hier mal wieder verletzt würden. Also wenn beispielsweise, wenn in den USA gefoltert wird oder so. Während diese Art der Kritik sagt, dass in der schlechten Wirklichkeit diese Art Ideale realisiert wurden. Also sie wurden nicht verletzt, sondern realisiert. Es war nämlich nie etwas anderes gemeint. Die Deklaration der Menschenrechte war mit Sklavenhaltung durchaus vereinbar, weil nämlich Menschenrechte nie etwas anderes waren als Bürgerrechte, also die Rechte des Vollbürgers. Und das sind nicht alle. Ich habe hier ein Zitat von Kant mal aufgeführt, aber das ist keine Singularität. Da wird man ziemlich schnell fündig in solchen Richtungen. Also Kant sagt hier zur Frage, wer dann also der Vollbürger ist, derjenige nun, welcher das Stimmrecht in dieser Gesetzgebung hat, heißt ein Bürger, Citoyen, das ist Staatsbürger. Die dazu erforderliche Qualität außer der natürlichen, Klammer auf, dass es kein Kind, kein Weib sei, Klammer zu, man könnte auch sagen, kein Wilder, die einzige, dass er sein eigener Herr, sui juris sei, mithin irgendein Eigentum habe, wozu auch jede Kunst, Handwerk oder schöne Kunst oder Wissenschaft gezählt werden kann. Da hat er ein bisschen Angst gehabt, dass er sich selber sozusagen rausdefiniert aus dem Vollbürger. Er war ja Philosoph, welches ihn ernährt. Die Emanzipationsbewegung sowohl der Frauen als auch des Proletariats haben immer nur daran bestanden, die vollen Bürgerrechte zu erlangen. Das ändert aber nichts daran, und natürlich waren sie da auch in dieser Richtung weitgehend erfolgreich im Westen. Es ändert aber nichts daran, dass Bürgerrecht immer auch die Ausgrenzung der Nichtbürger beinhaltet. Heute betrifft das Flüchtlinge, Migranten und alle Leute, die nicht einmal in der Lage sind, ihre eigene Arbeitskraft zu verkaufen. Das Problem der Arbeitslosen besteht eben auch darin, dass sie im Grunde, wenn sie arbeitslos sind, keine Vollbürger mehr sind. Und das ist in der öffentlichen Diskussion auch mit Händen zu greifen. Also zusammenfassend kann man sagen, ich komme aber noch mal darauf zurück, wenn ich über Ideologiekritik rede, dass Sexismus, Rassismus, Antisemitismus im Aufklärungsdenken selbst enthalten sind. Das Zweite ist, und das gehört dazu, weil das mit der Aufklärung stark verbunden ist, ist die Konstitution des bürgerlichen Subjekts. Das wurde von der Aufklärung ideologisch begleitet. Und hier einige Aspekte. Es handelt sich, das ist auch eine historische Besonderheit, um ein gespaltenes Subjekt, gekennzeichnet durch vielerlei Trennung. Ich habe hier einige mal aufgelistet. Also die Trennung von Individuum und Gesellschaft habe ich ja schon benannt. Ein anderer, freier Wille auf der einen und Gesetzmäßigkeit, also übrigens so ein Widerspruch, nicht einerseits ist alles naturgesetzlich bestimmt, andererseits sollen wir ja einen freien Willen haben. Ein Widerspruch, mit dem die Aufklärungsphilosophie immer, also echt nie wirklich zurande kam. Trennung von Subjekt und Objekt hat wieder zu tun auch mit Individuum und Gesellschaft, also gesellschaftliche Objektivität und individuelle Subjektivität. Ja, dann kommt auch noch drei: Körper, Geist, Gefühl, Verstand, privat, öffentlich. Nicht? Der Begriff des Subjekts ist bei uns ja eher positiv besetzt, so im Alterssprachgebrauch, verbunden mit dem Begriff der Freiheit des Einzelnen. Dem Wort nach, Subjektum ist das Unterworfene. Und tatsächlich geht es hier auch im Wesentlichen bei der Konstitution des Subjektes um Selbstunterwerfung und Selbstdisziplin, also unter die Anforderungen der abstrakten Arbeit im Wesentlichen. Dazu passt dann übrigens auch der Begriff Demokratie, ist ja auch vom Wortsinne her die Herrschaft des Volkes über sich selbst, also alles andere als Freiheit von Herrschaft. Aber also man herrscht über sich selbst, das passt. Wir haben es hier im Wesentlichen mit einer subjektlosen Herrschaft zu tun, also nicht keiner persönlichen, sondern der Herrschaft eines Prinzips oder mehrerer Prinzipien. Und unterhalb dieser Ebene mit der Konkurrenz der Subjekte des Kriegs jeder gegen jeden. Vielleicht noch ein Hinweis. Aufklärung ist immer schon auch kritisiert worden von dem, was man so als Gegenaufklärung bezeichnet. Also Romantik gehört dazu. Das ist mit unserer Aufklärungskritik aber nicht gemeint. Aufklärung und Gegenaufklärung betonen im Grunde jeweils unterschiedliche Seiten der Spaltung des bürgerlichen Subjekts. Also hier in diesen Listen oder da unten zum Beispiel ist im Grunde die Aufklärung betont vor allem die rechte Seite und die Gegenaufklärung die linke. Also insofern kann man sagen, handelt es sich bei Aufklärung und Gegenaufklärung nur um zwei Seiten derselben Medaille. Unsere Aufklärungskritik kritisiert die Medaille selber, so, nicht die eine Seite vom Standpunkt der anderen. So, das war es jetzt aber schon. Ja, einigermaßen in der Zeit. Kommen wir zum Geschlechterverhältnis. Erstmal lässt sich auf der empirischen Ebene ja kaum bestreiten, dass es so etwas wie patriarchale Herrschaft gibt. Die wird dann gerne mit überkommenen Resten aus der Vergangenheit erklärt und mit dem westlichen Universalismus, gleiche Rechte für alle, als unvereinbar. So, Roswitha Scholz, auf die also das wesentlich zurückgeht, was ich hier jetzt vorstelle, hat versucht, feministische Kritik und Wertkritik miteinander zu vereinen und dabei deutlich gemacht, dass es eben nicht so ist, dass Patriarchat etwas Vormodernes ist, was irgendwie so aus der Vergangenheit irgendwie immer noch rumgeistert, sondern dass es zentral zum Kapitalismus selber gehört. Also so eine Art Amalgam, aber doch noch stärker verbunden als einfach nur so zusammengepappt. Also sie sagt, der Grundwiderspruch der Wertvergesellschaftung von Stoff, also Inhalt und Natur und Form, abstrakten Wert, ist geschlechtlich besetzt. Alles, was in der abstrakten Wertform an sinnlichem Gehalt nicht aufgeht, aber trotzdem Voraussetzung gesellschaftlicher Reproduktion bleibt, wird an die Frau delegiert. So, es geht hier natürlich nicht um Biologie, sondern um gesellschaftliche Zuschreibung von Geschlechterrollen wofür ist die Frau zuständig? Für die Privatsphäre, für Sinnlichkeit, für die Reproduktion des Lebens, für den emotionalen Haushalt, in Klammern des Mannes vor allem, für Kindererziehung und Altenversorgung. Der Zweck dieser Abspaltung ist, dem Mann in seiner Rolle die eigene Zurichtung auf die nur an abstrakten Kalkülen orientierten öffentlichen Sphäre zu erleichtern, beziehungsweise überhaupt es zu ermöglichen. Ja, und es gab durchaus, sie hat das nicht erfunden, auch der Begriff der Abspaltung, den konnte man vorher schon in feministischen Kritiken lesen. Was neu ist, ist vor allem hier, dass das der Hinweis, dass das zusammengehört. Also dass man es eben zusammen denken muss mit dem Wert. Also Warenform und Patriarchat sind in der bürgerlichen Gesellschaft eine untrennbare Verbindung miteinander eingegangen und bedingen sich wechselseitig. Sodass von dem aus der Klassenkampfrhetorik vielleicht noch bekannten Nebenwiderspruch nicht die Rede sein kann. Die Unterdrückung der Frau, so verschieden ihre historischen Formen auch gewesen sein mögen, ist in ihrer modernen Gestalt, also hier wird ja nicht behauptet, dass es früher keine Unterdrückung der Frau gegeben hat, aber in ihrer modernen Gestalt der Abspaltung und damit Herabsetzung des Weiblichen an die Warengesellschaft geknüpft, deren Produkt und die Bedingung ihrer Möglichkeit zugleich. Also Produkt der Warengesellschaft, aber eben auch eine Voraussetzung, das habe ich da eben oben versucht deutlich zu machen, weil selbstverständlich es Dinge gibt, die zur Reproduktion erforderlich sind und die im Wert nicht aufgehen und irgendjemand muss die erledigen. Und insofern ist diese Zuschreibung auf die weibliche Seite Vorbedingung dafür, dass überhaupt sowas wie Wertvergesellschaftung möglich ist. So, ich zitiere jetzt noch einmal zusammenfassend vielleicht aus dem Text, den ihr da alle auch vor euch habt. Aber da müsst ihr jetzt nicht unbedingt reingucken. Der abstrakte Universalismus der Moderne erweist sich so als androzentrischer Universalismus. In Wertform und Arbeitssubstanz, in Demokratie, Politik und modernes Recht ist männliche Suprematie eingeschrieben. Auch in der bürgerlichen Öffentlichkeit ist die geschlechtliche Abspaltung wirksam. Auch in den Bereichen von Politik und Ökonomie werden den Frauen weitgehend Funktionen sozialpsychologischer Abpufferung von Spannungen zugewiesen. Auch hier gelten sie als kulturell symbolisches Zeichen für die zu domestizierende Natur. Immanent empirisch bedeutet das, sie werden im Durchschnitt schlechter bezahlt, gelangen seltener in Führungspositionen und müssen doppelt so viel leisten wie Männer, um halb so viel Anerkennung zu bekommen. Gleichzeitig bedeutet die Einbeziehung von Frauen in die offizielle Gesellschaft von Ökonomie und Politik nicht, dass ihre Zuständigkeit für die abgespaltenen Tätigkeiten und Beziehungen im Raum der Privatheit überwunden und auf Männer und Frauen gleichmäßig verteilt sind. Stattdessen erleben Frauen in der Regel eine doppelte Belastung, indem sie zugleich für Lohnarbeit und häusliche Reproduktionstätigkeiten zuständig sind. Der Feminismus hat daraus die falsche Konsequenz gezogen, lediglich die immanente Gleichstellung der Frauen einzuklagen, statt dass der geschlechtlichen Asymmetrie zugrunde liegende Wertabspaltungsverhältnis als solches radikal zu kritisieren. Da der androzentrische Charakter der Moderne in die Wesensstruktur selbst eingeschrieben ist, kann er auf dem Boden der universellen Warenform nicht durchbrochen werden. So, also hier wird nochmal betont, wie eng das zusammenhängt und dass Frauenbefreiung, aber im Grunde natürlich auch Männerbefreiung, das ist ja nicht so, dass die Männer da nur vom Profitieren, die leiden dann ja auch, dass das also innerhalb dieser Gesellschaft nicht auflösbar ist. So, jetzt kommen wir zur Ideologiekritik. Ja, da ist auch ein Zitat. Erstmal, also Sexismus, das wäre die erste Ideologie, über die eben im Grunde schon mit behandelt wurde. Eine ausgrenzende, also eine Ideologie, die Teile der Menschheit für minderwertig erklärt, aber das ist natürlich nicht die einzige. Ja, Zitat wieder aus dem Text, den ihr da habt. Der abstrakte Universalismus der Moderne ist nicht nur ein androzentrischer, sondern auch ein westlicher. Wie ein großer Teil der nicht-westlichen Menschheit im Weltsystem der Warenproduktion marginal blieb und aufgrund des historischen Rückstands über niedrige Stufen der kapitalistischen Entwicklung nicht hinauskam, so war auch die globale Verallgemeinerung der westlichen Subjektform mit einer destruktiven soziokulturellen Tendenz und einer sowohl materiellen als auch symbolischen Zweitklassigkeit verbunden. Die universelle Konkurrenz, wie sie dem modernen warenproduzierenden System inhärent ist, ruft in den handelnden Subjekten das Bedürfnis nach Feindbildern hervor. Wo die Schwelle zur Kritik der modernen realen Metaphysik nicht überschritten wird, verarbeiten die Subjekte ihre Leidenserfahrung in Projektionen auf Gegensubjekte, die sie als Untermenschen, Farbige oder als negative Übermenschen, Juden, die als solche konstruiert werden. Die Ideologien des Rassismus und Antisemitismus sind so ebenso wie die Ideologie des Sexismus strukturell auf die moderne Realmetaphysik bezogen. Das universalistische Subjekt ist wesentlich ein männlich-weißes westliches Subjekt. Dafür hat Robert Kurz diese Abkürzung MWW erfunden. Finde ich nicht so glücklich, aber gut. Die Verallgemeinerung der Form dieses MWW-Subjekts führt zu vielfachen Brechungen im Bewusstsein der außereuropäischen Menschheit und der Migranten, wobei neue Mischungen von Sexismus, Rassismus oder Ethnizismus und Antisemitismus entstehen. Vielleicht sollte man dazu sagen, Antiziganismus, der inzwischen bei uns auch eine wichtige Rolle spielt, der ist von Roswitha Scholz auch wieder erst nach der Verschriftung dieses Textes so entdeckt worden oder in die Theorie mit einbezogen. Deswegen kommt er hier noch nicht vor. Ein Punkt, auf den ich hier mal hinweisen wollte, ist das Verhältnis dieser Ideologien zur Arbeit. Und hier liegt dann auch der Beziehung aller dieser Ideologien zur Aufklärung. Dazu zwei Zitate, eins von Kant, eins von Hegel. Also Kant: In den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht aber nicht die Vollkommenheit der temperierten Zone. Und hier mit Vollkommenheit ist vor allem Arbeit und Arbeitseifer oder Arbeitsethos gemeint. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Also die Indianer sind Inder und Chinesen. So, und dann noch eins von Hegel. Der Barbar ist faul und unterscheidet sich vom Gebildeten dadurch, dass er in der Stumpfheit vor sich hin brütet. Denn die praktische Bildung besteht eben in der Gewohnheit und in dem Bedürfnis der Beschäftigung. Also Arbeit sozusagen als innerstes Bedürfnis. Der logische Zusammenhang zum Aufklärungsdenken besteht darin, dass diesem Denken zufolge der Mensch arbeiten muss. Und wer umgekehrt also nicht arbeitet, kann kein vollwertiger Mensch sein. Was sich hier auslebt, ist die Wut des weißen Arbeitsmannes über den selbst auferlegten Zwang. Der agiert sich dann aus gegen Frauen, die sich dem eigentlichen Leben widmen dürfen. Das wäre dann Sexismus. Irgendwelchen Untermenschen, die zur Arbeit unfähig seien und oder ein Leben in Saus und Braus ohne Arbeit führen würden. Also der koloniale, der biologische und kulturelle Rassismus, aber eben auch der Antiziganismus, also sozusagen die Untermenschen unter uns sozusagen, während der vor allem der koloniale Marxismus sich ja sozusagen gegen Menschen in anderen Kontinenten gerichtet hat. Ja, und eben auch das raffende Kapital, das sich den von anderen geschaffenen Mehrwert angeblich ohne eigene Arbeit aneigne. Antisemitismus. Ein Hinweis, damit sind diese Ideologien natürlich noch nicht vollständig erklärt und insbesondere ist auch nicht die Ausdifferenzierung zwischen ihnen nicht erklärt. Also damit hier kein Missverständnis aufsteht, ich wollte das jetzt hier nicht sozusagen ableiten aus dem Begriff der Arbeit, aber nur auf einen Zusammenhang hinweisen. So, noch ein Punkt zur Ideologie. Ganz wichtig, Ideologien sind von objektiven Gedankenformen zu unterscheiden, von denen Marx auch gesprochen hat. Also den Formen, in denen wir als waren und geldförmig vergesellschaftete Menschen denken und vielleicht sogar denken müssen. Ideologien gehen da nicht auf, weil sie eben auch Inhalte haben, die durch die Denkform nicht vorgegeben sind. Wieder ein Zitat aus dem Selbstdarstellungstext. Ideologie steht in Zusammenhang, folgt aber nicht automatisch aus den gemeinschaftlichen Formen von Wert, abstrakter Arbeit und patriarchalem, hierarchischem Geschlechterverhältnis. Sondern sie ist eine eigenständige negative Leistung des Bewusstseins. Das Bewusstsein bezieht sich dabei zwar auf seine gesellschaftlichen Voraussetzungen, aber nicht in einem bloßen Reflex, zu dem es quasi gezwungen wäre, sondern als negative Entscheidung. Individuen und Institutionen als Träger von Ideologien sind somit auch für die daraus folgenden menschenfeindlichen Handlungen verantwortlich zu machen. Man ist nicht objektiv bedingt ideologisch, in Klammern sexistisch, rassistisch, antisemitisch, wie man objektiv bedingt Geld verdienen oder Waren kaufen muss. Deshalb ist nicht nur Ideologie möglich, sondern auch Ideologiekritik und radikale Kritik der Verhältnisse. Ideologie kann die objektive Dynamik des automatischen Subjekts nicht stoppen oder in eine andere Richtung lenken. Als eigenständiges Moment kann sie aber die tatsächlichen Verlaufsformen mitbestimmen und manchmal sogar entscheidend prägen. So bildete sich durch die nationalsozialistische deutsche Volksgemeinschaft, in deren Zentrum Auschwitz stand, zwar vor dem Hintergrund der großen Krise in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dennoch waren der Nationalsozialismus und seine Verbrechen kein objektives Resultat der Krise, sondern ein Produkt subjektiven ideologischen Willens der Deutschen. So, nach ein paar Ausführungen, kritische Theorie ist heute nur noch als kritische Theorie nach Auschwitz formulierbar. Also ein wesentlicher Punkt, niemand kann sich hinter den gesellschaftlichen Verhältnissen verstecken und sagen, die zwingen mich dazu, beispielsweise antisemitisch zu sein. Also da sitzen manche Leute auch Missverständnissen auf. So ist es nicht. So, ich komme jetzt zum letzten Punkt und damit wieder zurück zu etwas, was Marx selber auch schon festgestellt hat. Das betrifft die Endlichkeit der kapitalistischen Produktionsweise. Der Kapitalismus hatte zweifellos einen Anfang und er wird irgendwie auch sein Ende finden. Das allerdings kann auf verschiedene Weise geschehen. Und die Frage, wie, die ist völlig offen. Es könnte geschehen durch bewusste Überwindung, aber es könnte auch dadurch geschehen, dass die Menschheit die Mittel hat, sie inzwischen sich selbst auslöscht und dann gibt es natürlich auch keinen Kapitalismus mehr. Marx hat in den Grundrissen, also Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, das war so eine Vorstufe des dreibändigen Werks Das Kapital, auf einen inneren Selbstwiderspruch der kapitalistischen Produktionsweise hingewiesen, an der sie über kurz oder lang scheitern muss. Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren sucht, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Nach der einen Seite hin ruft es also alle Mächte der Wissenschaft und der Natur, wie der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöpfung des Reichtums unabhängig zu machen von der auf sie angewandten Arbeitszeit. Auf der anderen Seite will es diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erheischt sind, um den schon geschaffenen Wert als Wert zu erhalten. Die Produktivkräfte und die gesellschaftlichen Beziehungen, beide verschiedene Seiten der Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums, erscheinen dem Kapital nur als Mittel und sind für es nur Mittel, um von seiner bornierten Grundlage aus zu produzieren. In fact aber sind sie die materiellen Bedingungen, um sie in die Luft zu sprengen. Also der Widerspruch, den Marx hier konstatiert, besteht jetzt mal kurz und etwas flapsiger vielleicht gesagt darin, dass der Kapitalismus einerseits auf der Ausbeutung der Arbeit beruht und andererseits die Tendenz hat, die Arbeit abzuschaffen, also aus dem Produktionsprozess herauszunehmen und damit eben seine eigene Basis zu untergraben. Das Problem für die Kapitalverwertung besteht darin, dass mit wachsender Produktivität, und das ist so eine Gesetzmäßigkeit, die kann man beobachten, alle 30 Jahre ungefähr verdoppelt die sich, die Arbeitsproduktivität, dass mit wachsender Produktivität derselbe stoffliche Reichtum eine immer kleiner werdende Menge abstrakten, in Arbeitszeit gemessenen Reichtums präsentiert. Daraus resultiert ein Wachstumszwang, der in der öffentlichen Diskussion heutzutage ja häufig als Wachstumsideologie auch dann angeprangert wird. Aber es ist eben nicht richtig, dass es eine Ideologie ist, sondern es ist ein Zwang, unter der die kapitalistische Produktionsweise gestellt ist. Einerseits erfordert die Kapitalverwertung, weil ich ja aus Geld mehr Geld machen will, ein ständiges Wachstum des Werts und Mehrwerts, der da produziert wird. Und die ständige Erhöhung der Produktivität erfordert dazu dann ein noch stärkeres Wachstum des stofflichen Outputs. So, und das stößt nun wegen der Endlichkeit stofflicher Ressourcen auf Schranken, wobei wir zwei identifiziert haben, vielleicht gibt es ja noch mehr, aber zwei kann man erstmal feststellen. Die eine ist die innere ökonomische Schranke, die darin begründet ist, dass dem potenziell unbegrenzt wachsenden Output nur eine endliche zahlungsfähige Nachfrage gegenübersteht, sodass sich der Mehrwert nicht mehr realisieren lässt. Also die vielen Dinge, die da verkauft werden müssen, lassen sich nicht mehr verkaufen. Und zwar nicht unbedingt, weil die Nachfrage nicht besteht, aber weil die Leute, die sie hätten, nicht zahlungsfähig sind. Deutlicher ist vielleicht noch, im Grunde müsste ich diesen Punkt, und darüber halte ich dann auch mal ganze Vorträge, also noch weiter ausführen, deutlicher ist vielleicht die äußere Schranke, weil sie eben in der öffentlichen Diskussion auch eine größere Rolle spielt, die ökologische Schranke, die darin besteht, dass für die Mehrwertproduktion erforderliche Wachstum des stofflichen Outputs ökologisch nicht mehr vertretbar ist. So, bis zu diesem Punkt lässt sich die Argumentation auf Marx zurückführen. Was Marx natürlich nicht sagen konnte, war, wann diese Schranken erreicht sind. Wir vertreten nur die These, dass wir inzwischen an diesem Punkt angekommen sind. Dafür gibt es einige Indizien, also das kann man jetzt nicht theoretisch ableiten und es kann auch sein, dass wir uns irren und der Kapitalismus noch irgendwie die Kurve kriegt. Aber es gibt auch einige Indizien dafür, dass seit den 1970er Jahren diese Schranken mit der mikroelektronischen Revolution in Sichtweite geraten sind. Wir haben es auf der empirischen Ebene seither mit einer globalen Überakkumulationskrise zu tun, aus der der Kapitalismus deswegen nicht herauskommt, weil ein immer kleiner werdender Teil der weltweiten Arbeitskraft genügt, um für alle zu produzieren. Die Aufblähung des Finanzsektors und die damit zusammenhängende Verschuldungsprozesse sind nur eine Folge davon. Und interessanterweise scheint auch die ökologische Schranke mit Meadows Grenzen des Wachstums ebenfalls in den 1970er Jahren in Sicht geraten zu sein. Die hier vertretene These ist also, dass wir es mit der Endkrise der kapitalistischen Produktionsweise zu tun haben, also was sich dann darstellt als ein permanenter Niedergang, aus dem es keinen Ausweg mehr gibt. Also kein Ausweg im Rahmen des Bestehenden, des Kapitalismus, natürlich. Ausweg gibt es immer. So, was bedeutet das jetzt für die radikale Gesellschaftskritik? Dazu also hier als Schlusswort gewisserweise auch noch ein Zitat aus dem Selbstdarstellungstext. Der stammt übrigens von 2007, nochmal darauf hin, das war vor dem Zusammenbruch der Lehman Bank. Also diese Krisentheorie wird schon länger vertreten. Robert Kurz hat das zum ersten Mal 1986 in einem Text aufgestellt, diese These. In dieser weltgesellschaftlichen Krise, die kategoriale Kritik am modernen warenproduzierenden System seiner realen Metaphysik zu entfalten, heißt nicht, kurzfristige Konzepte zur Krisenbewältigung auszuarbeiten und sie im ideellen Straßenhandel anzubieten. Kritik muss prinzipiell negativ sein und nur aus der grundsätzlichen Negation heraus kann eine alternative Praxis entstehen. Es geht darum, den Einsatz der menschlichen Ressourcen und Möglichkeiten in neuen gesellschaftlichen Institutionen bewusst zu organisieren, statt blind den Gesetzen einer fetischistischen zweiten Natur zu folgen. War die kategoriale Kritik in der Vergangenheit eine nicht eingelöste Möglichkeit, so wird sie jetzt zur Überlebensnotwendigkeit. In dieser neuen historischen Situation wird Ideologiebildung umso gefährlicher und Ideologiekritik umso notwendiger, ohne dabei auf die Analyse der objektiven Krisendynamik zu verzichten. Denn aus der fundamentalen Krise des modernen Wertabspaltungsverhältnisses folgt nicht zwangsläufig die Befreiung vom Fetischismus. Diese ist vielmehr handelnden Menschen aufgegeben. Ebenso ist der Weg in die Barbarei und in den gemeinsamen Untergang möglich. Der Ausgang ist offen. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Okay, wie immer wird es jetzt die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Ich würde sagen, dass zunächst einmal Fragen gestellt werden sollen. Und es wird dafür ein Saalmikro geben. Wir zeichnen das alles auf. Wer nicht aufgezeichnet werden möchte, kann die Fragen auch direkt hier vorne stellen und nicht ins Saalmikro sprechen. Ansonsten bitte meldet euch, dann wird der Genosse rumgehen und euch ins Mikro sprechen lassen.
Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was Ideologie ist. Also ich habe verstanden, dass Antisemitismus, Rassismus und Sexismus Ideologien sind, aber bezieht sich Ideologiekritik auf diese drei Ideologien oder das klingt so kategorial, aber ich weiß nicht genau, wie ich Ideologie übersetzen soll oder wie ich es definieren soll. Ist das möglich?
Also, soll ich direkt antworten? Ideologie ist jetzt erstmal falsches Bewusstsein und ich habe jetzt insgesamt vier genannt, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus. Das ist natürlich jetzt erstmal eine, beruht dann eher auf Empirie. Natürlich gibt es noch andere, ich meine, sagen wir mal, den Islamismus, der ist damit noch gar nicht erfasst, ist das sicher auch eine. Also es ist nicht erschöpfend gemeint. Ne? Also es ist falsches Bewusstsein. Wir hatten hier das eine Zitat, im Grunde, dass man
es gibt ja auch Leute, die, sagen wir mal, den Marxismus als Ideologie bezeichnen. Also
ja, so ist es aber jetzt so nicht gemeint. Also nicht, ich würde auch, Liberalismus ist, ja gut, hat auch falsches Bewusstsein. Natürlich gibt es auch im Marxismus ideologische Komponenten, also sozusagen, aber eigentlich besteht Ideologie immer aus einer falschen Welterklärung, sozusagen. Also die komplexen Verhältnisse, die man sich nicht erklären kann, werden und meist dadurch, dass durch Personalisierung gesetzmäßiger, gesellschaftlicher Verhältnisse, indem man bestimmte, also etwa den Juden, also die Abstraktheit des Kapitals sozusagen, als was man negativ erfährt, also personalisiert und sagt, dahinter stecken die versteckte jüdische Weltverschwörung. Ne? Also so, also das würde wohl auch Marx als Ideologie bezeichnen. Während der Ideologiebegriff ansonsten in der Öffentlichkeit eigentlich viel weiter gefasst wird, da wird alles, was so als Meinung geäußert wird, dann als Ideologie bezeichnet und ist dann auch gar nicht unbedingt negativ besetzt. Bei uns ist das etwas, was zu bekämpfen ist.
Weitere Meldungen?
Ich habe nicht ganz verstanden, wie der Schritt kommt bei den Geschlechterverhältnissen in dieser Abspaltungstheorie. Also ich konnte das nachvollziehen, dass irgendwie Stoff und abstrakte Arbeit irgendwie getrennt werden müssen, damit es einen Warenfetisch gibt. Aber wo jetzt dieser Schritt ist, dass das irgendwie weiblich definiert wird oder ins Weibliche abgespalten wird, das habe ich nicht verstanden. Und auch nicht, warum das jetzt eine Voraussetzung ist für einen Warenfetisch.
Also, die hier von Roswitha Scholz entwickelte These besagt erstmal, dass es Dinge gibt, die im Wert nicht aufgehen, aber gleichzeitig für die menschliche Reproduktion notwendig sind. Ja? Also sozusagen, die werden ja hier auch beschrieben, also Zuwendung, Liebe, Sinnlichkeit, sozusagen alle Dinge, die man für Geld nicht kaufen kann, ne? Aber die, ohne die unser Eins nicht leben kann. Also so, wenn wir nur innerhalb der Wertsphäre leben müssen, das würde wahrscheinlich im brüllenden Wahnsinn enden. Es muss diese andere Seite auch noch geben. Da kann man bloß keine Wertverwertung mit veranstalten. Und die These ist da, das wird eben der Frau zugeschrieben, wird als weiblicher Bereich definiert und dadurch wird es dann dem Mann, also als Gegenpart, überhaupt erst möglich, in der öffentlichen Sphäre so nach den Gesetzen der Wertvergesellschaftung zu agieren. Also ich finde das erstmal plausibel. Ich weiß jetzt nicht, sonst müsstest du nochmal nachfragen, also wie... was daran schwer zu verstehen. Ich finde das also erstmal schlüssig. Ich meine, unklar wird es vielleicht dadurch, dass die Frauen ja inzwischen nicht mehr, also diese strikte Trennung da in die beiden Bereiche und auf die beiden Geschlechter so gar nicht mehr stattfindet. Das wäre aber eigentlich erstmal ein anderes Problem. Dieses hier ist erstmal die Grundkonstruktion und natürlich hat sich innerhalb des der Entwicklung oder der Geschichte des Kapitalismus da auch was verändert.
Ja, ich hatte witzigerweise dieselbe Frage und ich wollte sie nochmal präzisieren, also in meinem Sinne stellen. Die Behauptung von der Frau Scholz und Ihnen war ja das, was Sie als These da eben angeführt haben, nämlich, da würde ich sagen, das ist ja Faktum, dass Frauen schlechter bezahlt werden, dass Frauen für diese Sphäre vorgesehen wurden vom Staat und natürlich im Sittenbild der Öffentlichkeit, was weiß ich, eine ordentliche Frau, eine deutsche Hausfrau war. Ja? Aber immerhin behauptet war da ja, es gibt einen Zusammenhang, und deswegen habe ich das ganze Zeug mit der Wertabspaltungskritik nicht verstanden, es gibt einen Zusammenhang von der Unterdrückung der Frau, die man jetzt, was weiß ich, seitdem es den Kapitalismus gibt, feststellen kann, und dem herrschenden ökonomischen Ordnungsprinzip, dem Wert. Ja? Und da sehe ich nur, der Frau ist vom Staat zuständig gemacht von wem auch immer, ist dafür zuständig erklärt, aber ich sehe diesen Zusammenhang überhaupt nicht, den ihr da als Wertabspaltungskritik formuliert. Ich wüsste vielleicht einen Zusammenhang, da können wir auch noch drüber diskutieren, aber euren kapiere ich überhaupt nicht.
Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Du hast doch einerseits zugegeben, dass es diese Aufspaltung gibt.
Eure Erklärung, also es ist ja ein Faktum, dass die Frauen unterdrückt werden in den letzten Jahrzehnten auch noch in spezifisch kapitalistischer Form. Aber ich habe eure Erklärung dazu überhaupt nicht verstanden, das, was du mit Wertabspaltungskritik meinst. Weil das, was ich bei euch sehe, ist nur das Aufzählen des Faktums, dass im Kapitalismus Frauen schlechter wegkommen als Männer, aber keine Erklärung, wieso das aus dem Wertverhältnis heraus. Da muss doch irgendwie ein Zusammenhang benannt werden, wenn man schon mit diesem Begriff um sich wirft, sage ich mal so dieses Ding.
Also die Erklärung sagt, dass Ja, also mit dieser Abspaltung, also diejenigen männlichen Wesen, die sozusagen innerhalb der Wertvergesellschaftung agieren, sich bestimmte Sachen vom Hals schaffen müssen und das sich auch notwendig, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Und dazu halt, also diese Tätigkeiten, die gleichwohl notwendig sind, eben an die Frau delegiert haben. Die andererseits aber eben sind das Bereiche, die als minderwertig gelten. Das ist vorher hier in diesen Spaltungen, kann man das auch deutlich machen. Körper, Gefühl, Privat, Natur auch sind im Vergleich zu den öffentlichen, verstandesmäßigen Bereichen, die eben zur Wertvergesellschaftung gehören, minderwertig. Und darin liegt dann auch eher diese Unterdrückung der Frau. Die Spaltung an sich würde ja noch kein hierarchisches Verhältnis herstellen. Aber dadurch, dass der öffentliche Bereich der Wertvergesellschaftung als höherwertig gilt, hat das gleichzeitig eben also eine Minderwertigkeit von Frauen.
Ein Satz noch, ich habe es immer noch verstanden, aber es ist nicht so, dass zum Beispiel die deutsche Politik das als eklatanten Fehler deklariert und sagt, viel anspruchsvoller geworden ist und gesagt hat, wieso soll eigentlich die Hälfte der Menschheit bloß in der Reproduktionsphäre sich umtun, das gehört sie doch heutzutage nicht, die sollen genauso arbeiten und ein Stück weit die Zuständigkeit fürs Kinderkriegen wird ihnen aber auch beherrscht. Aber da ist doch richtig die Notwendigkeit, dass das im Kapitalismus diese Ungleichheit gibt, ja, von Staats wegen ein Stück weit bestritten. Dass die sagen, das ist doch reaktionäres Zeug von gestern, dass wir quasi die, das ist ja quasi ein Luxus, den der Kapitalismus sich geleistet hat. Das wäre ja ungefähr die gleiche Kritik.
Trotzdem findet man diese Verteilung der Aufgaben nach wie vor wieder, auch bei den, das wurde ja hier, ich habe für alles hier fast ein Zitat. Nach wie vor ist es so, dass die Frau nicht wegkommt von der Zuständigkeit für Familie. Das hat bisher jedenfalls noch kein Gesetz was ändern können. Was Frau von der Leyen da, also irgendwelche Kinderzeiten, die werden eben nach wie vor von Frauen in Anspruch genommen, auf Kosten der Karriere, während Männer sich da eher schwer tun. Das Zweite ist die Aufgabenverteilung innerhalb des öffentlichen Bereiches. Es gibt halt auch die typischen Frauenrollen da immer noch in dem, auch innerhalb des öffentlichen Bereichs. Also wir haben sozusagen, innerhalb des öffentlichen Bereiches wiederholt sich, was dieses Abspaltungstheorem erstmal sagt in Bezug auf Aufteilung von privat und öffentlich. Ich kann natürlich letztlich nicht beweisen, dass es innerhalb des Kapitalismus nicht lösbar wäre. Ist für die Begründung der bürgerlichen Gesellschaft erstmal konstitutiv und es scheint jetzt in allen möglichen Sphären immer wieder durch, also diese Art von Abspaltung. Ne?
Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach weitere Fragen, dann kannst du danach deinen Standpunkt nochmal erläutern.
Ja, ich würde eigentlich da auch gleich weiter in der Diskussion bleiben. ich glaube, was nicht ganz klar geworden ist, dass es da verschiedene Ebenen der Kritik gibt bei der Wertabspaltungskritik. Zum einen stellt man fest, dass es eine, so habe ich es jetzt zumindest bei euch immer verstanden, es gibt eine Aufteilung zwischen der Produktionssphäre und der Reproduktionssphäre. Die Produktionssphäre ist die gesellschaftlich gilt, weil sie eben dort wird der Wert geschaffen, der sich dann nachher im Austauschverhältnis realisiert. Während in der Reproduktionssphäre nur die Arbeitskraft halt reproduziert wird, um wieder fähig zu sein für die Reproduktionssphäre. Und da war dann historisch die Rolle der Frau angesiedelt, eben dafür zuständig zu sein, dass halt für den Mann die Reproduktion gewährleistet ist. Das ist eine Besonderheit der kapitalistischen Gesellschaft, dass sich das so herausgebildet hat, dass die Reproduktionssphäre getrennt von der Produktionssphäre war für die Menschen. Während halt die Bauern halt noch irgendwie alle gemeinsam auf dem Hof alles gemeinsam erledigt haben, bis wir es am Feudalherrn abgegeben haben, gibt es halt den Mann, der arbeiten geht, 10 Stunden oder 8 oder so, und es gibt ja halt die Familie, die zu Hause bleibt. Und das ist sozusagen die historische Grundlage gewesen für eine Ideologie davon, was die Geschlechter zu tun haben und was sie nicht zu tun haben und wofür sie zuständig sind und so weiter. Und auch wenn das jetzt von staatlicher Seite befördert wird, dass eben Frauen auch in die Produktionssphäre einsteigen, heißt das ja nicht, dass sie ideologisch gleich behandelt werden, besser oder irgendwie, dass die Idee von der Wichtigkeit des Geschlechtes abgeschafft wird. Und es bedeutet eben auch noch nicht, dass Frauen also jetzt so real entlastet sind von den Aufgaben der Reproduktionssphäre, weil das findet ja auch noch nicht statt, sondern es ist dann eben die doppelte Belastung, von der dann Roswitha Scholz spricht.
Ja, auch dazu. Ich denke, der Gedanke ist viel einfacher zu verstehen, wenn man in sich nicht so versucht zurechtzulegen, dass man denkt, okay, es gibt da auf der einen Seite Männer und es gibt Frauen und dann gibt es noch diese Dinge, die noch getan werden müssen, aber im Wert nicht aufgehen. Und wo ist denn jetzt der logische Zusammenhang, wie das zusammenkommt? Da ist das Grundproblem schon, dass man schon Männer und Frauen gesetzt hat. Wenn man sich aber überlegt, umgekehrt, wie kommt diese Trennung überhaupt zustande, dann kann man mit dem Abspaltungstheorem ganz viel anfangen. Dann kann man nämlich sagen, wie muss man sich überhaupt verhalten, um wertproduktiv tätig zu sein? Was muss ich da an mir selbst bekämpfen? Was kann ich nicht tun? Und so weiter. Und in diesem subjektiven Wertungsprozess, also das ist der Prozess der Erziehung und so weiter individuell, entstehen die Abspaltungen. Also es ist nicht irgendwann mal der Zeitpunkt da, wo jetzt Mann und Frau entstanden sind und dann wird diese Zuteilung gemacht. Wenn man sich das so denkt, kommt man nie zu einem logischen Zusammenhang. Und es ist auch kein logischer Zusammenhang, weil es überhaupt die Bedingung für Logik, Abstraktion, also diese ganzen Dinge, die in der Wertform gelten, überhaupt erst schafft, also auf beiden Seiten der Geschlechterdifferenz. Und wenn man vom Ergebnis her guckt, und dann noch einen Zusammenhang sucht, dann hat man schon die gesamte Geschichte des Feminismus nicht anerkannt, sondern hat den androzentrischen Standpunkt schon komplett eingenommen.
Okay, ich sage da jetzt nicht noch auch was zu. Ich komme einfach direkt zu meiner Frage, und zwar habe ich letztens, ich weiß ja nicht mehr von wem, also danke für den Vortrag, habe ich letztens einen Artikel gelesen, und da wurde quasi realpolitisch materiell die Wertabspaltung, also die materielle, das irgendwie, ne, die Erscheinung, dass dann Frauen irgendwie nicht in höheren Positionen arbeiten oder weniger verdienen oder eher noch in der Reproduktionssphäre sind und so weiter, beschrieben. Und die These war dann in dem Artikel, dass durch so Reformpolitik das verändert werden kann, strukturell. Und ich würde sagen, nee, geht ja nicht, weil, ja, meine Frage ist, geht das?
Von was für einem Artikel hast du da gesprochen?
Der erscheint jetzt im Sozialismus von Herrn.
Ah, den gibt es noch gar nicht. Oder also, nicht für alle. Erscheint ihm nicht.
Ja,
check den mal aus wieder.
Also, der spricht halt immer von Situation und von Wertabspaltung. Das heißt auch, dass es
kommt. Okay, gibt es noch Fragen? Hier vorne sehe ich gerade. Ansonsten einfach nochmal melden mich mal.
Ja, ich habe aber, du hast dich bezogen auf einen Artikel, bei dem mir nicht ganz klar ist.
Also meine Frage ist, kann man quasi durch Reformpolitik die Abspaltung aufheben?
Also, die These ist ja, dass sie führt, also hier unten da in dem, auf der Folie steht das nochmal in Rot, ne? Dass die diese geschlechtliche Abspaltung konstitutiv ist für die auch für die Wertvergesellschaftung. Und insofern, wenn das stimmt, ist wäre die Konsequenz, dass es durch die Reform innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft nicht aufheben lässt, sondern nur mit der bürgerlichen Gesellschaft zusammen. Also, ja. Reicht das als Antwort? Also wenn es stimmt, dass das konstitutiv ist für die Wertvergesellschaftung, also eine Voraussetzung dafür, dass Wertverwertung überhaupt möglich ist. Augenblick, wo haben wir es hier? Herabsetzung des Weiblichen an die Warengesellschaft geknüpft, deren Produkt, aber auch die Bedingung ihrer Möglichkeit. Also die Herabsetzung des Weiblichen ist notwendig, um Waren oder kapitalistische Produktion aufrechtzuerhalten. So, das ist die These. Und wenn sie stimmt, folgt daraus natürlich, dass das durch Reformen innerhalb dieser Produktionsweise auch nicht aufgehoben werden kann. Also insofern kann man diese Frage diskutieren, ob das stimmt, also ob das eine korrekte Beschreibung oder auch ein korrekter Integrationsversuch von Patriarchat und Wertgesellschaftung ist und der Kritik daran, nicht? Die also insbesondere Roswitha Scholz hier vorgenommen hat.
Ich würde gerne noch mal was zu dieser Aufklärungsideologie fragen, also wie genau das dann begründet werden kann oder eher weitergehend, wenn man sagt, ja, Kant war Rassist und Hegel, ja, war Befürworter von preußischem Staat, aber wenn man zwei Schritte weitergeht und sagt, die kritische Theorie ist auf dem Aufklärungsgedanken eben aufgekommen und man dann sagt, Adorno ist strukturell an sich ja dann schon antisemitisch, wie genau hat man das dann zu verstehen? Also...
Also ich hatte hier versucht, das am am Begriff der das war bei Ideologie, ja. Also im Zusammenhang bringen mit der mit dem Feier der Arbeit, die also ganz zentral ist für die Aufklärungsphilosophie. Und das naja, das kann man ja in diesen Zitaten auch sehen, dass alle Menschen, die da entweder nicht arbeiten wollen oder nicht arbeiten können, oder hier als minderwertig bezeichnet werden. Und struktureller Antisemitismus begründet sich in dem Zusammenhang dadurch, dass angeblich Juden und Spekulanten heutzutage also sich im als raffende Kapital, die den Mehrwert aneignet, ohne da auch nur einen Handschlag zu rühren. Ich meine, das sind jetzt, es ist wirklich ein bisschen schwierig. Es gibt in den letzten Heften von Exit von Daniel Späth längere Artikel, die alle so 30 Seiten lang sind, wobei das eher so Punkt für Punkt an der Kantschen Philosophie nachgewiesen wird, dieser Zusammenhang, die sind auch nicht so leicht zu lesen, auch für mich nicht. Es ist sozusagen, ich habe ja immer hier nur so einzelne Punkte angetippt, erforderlich dafür, lange Analysen und vorzunehmen und Texte zu lesen. Insofern, ich kann da auch nur so ein paar Einzelaspekte hervorheben. Ansonsten nur zu empfehlen, sich über die Literatur herzumachen, die ich hier am Ende angegeben habe.
Ich möchte gerne nochmal zur ersten Frage zurückkommen. Das berührt aber alle anderen Punkte nochmal grundsätzlich im Hinblick darauf, was es jetzt mit Wertkritik zu tun hat. Beziehungsweise, das ist ja die Einführung gewesen. Und in sich schien mir das alles sehr stimmig zu sein, aber bereits diese erste Frage nach der Ideologie zerreißt diese Stimmigkeit in folgender Weise. Ideologie, von dir benannt, jetzt erstmal vier Dinge, die sozusagen eindeutig negativ sind. Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus. In einer Gesellschaft, als, wie das auf Folie 13, wenn du das nochmal machen kannst, Geschlechterverhältnis geheißen hat, in einer Gesellschaft der universellen Warnform, ist das Mitmachen in dieser Gesellschaft ja offensichtlich nicht Ideologie, sondern das, da gibt es einen anderen Begriff, Realmetaphysik. Das Verhältnis ist mir nicht klar, was Realmetaphysik und Ideologie miteinander zu tun hat. Die Wertabspaltung ist nach eurer Terminologie eine Realabstraktion. Die Wertvergesellschaftung ist eine Realabstraktion. Also wir sehen sozusagen nicht den Kapitalismus vor uns, außer dass es irgendwie Preise gibt und selbst Preis ist ja nicht wert. Ja? In deiner Erklärung gibt es jetzt drei Ebenen. Es gibt diese Realabstraktion, es gibt die stoffliche Ebene und jetzt auf dieser Folie gibt es noch eine Ebene, die ist irgendwie dazwischen oder jenseits davon geschaltet. Bei Folie 13, wenn du nochmal zurückgehst, nämlich speziell betreffend Frauen, gelten sie als kulturell symbolisches Zeichen. Es gibt sozusagen noch eine symbolische Ebene. Und diese Ebenen, also die verschiedenen Fragen, die kamen, die schienen mir alle darauf zu zielen, wie das jetzt in Zusammenhang steht. Auch die letzte Frage, vorletzte Frage nochmal, wie man jetzt so ein System überwinden kann. Diese Ebenen sind ja, wenn man jetzt kritische Theorie mal groß schreibt und das eben verbindet mit Namen, die jetzt auch schon aufgetaucht sind, Adorno oder so, sind immer verbunden über Herrschaftsverhältnisse. Und das, was aber Herrschaft mit den Menschen macht, das tauchte hier jetzt erstmal gar nicht auf, sondern das sind alles so Strukturen, bei denen ich den Eindruck habe, die werden so irgendwie appliziert. Da gibt es dann welche, die sind Antisemiten, da gibt es dann welche, die sind Arbeitssubjekte und die sind dann MWW-Subjekte. Aber was genau diese, also dieser Konstitutionsbegriff taucht ja auch immer doppelseitig auf. Also einmal ist es die Wertvergesellschaftung, die Subjekte konstituiert. Und jetzt war es eben zum Beispiel wieder das Geschlechterverhältnis, was mitkonstituiert eine kapitalistische Gesellschaft von Wertproduktion. Und mir ist sozusagen grundsätzlich nicht klar, wie hier überhaupt eine geschichtliche Dynamik reinkommt. Anders formuliert, mir ist nicht klar, wie alle diese Begriffe letztendlich mit realen Widersprüchen zu tun haben, die es zum Beispiel möglich machen, darauf zielt ja auch eben eine Frage, diese Verhältnisse zu transzendieren. Jetzt gibt es genau diesen Satz, hier auf dieser Folie, der letzte. Da der androzentrische Charakter der Moderne in der Wesensstruktur selbst eingeschrieben ist, kann er auf dem Boden der universellen Warnform nicht durchbrochen werden. Also es ist selbst in dem Punkt, wenn man das jetzt mal sagt, das stimmt, ja, dass wir auf eine Krise zusteuern, wie es sie noch nie in den letzten 400 Jahren gegeben hat. Selbst in dem Punkt bleibt die universelle Warnform der Boden dieser falschen Vergesellschaftung. Und dann ist doch die Frage, wie man da rauskommt. Und das kann doch allein durch eine Theorie nicht sein. Ich will jetzt keine Rezepte haben, da muss man das und das machen, sondern mir ist das sozusagen in der Konsistenz der Theorie nicht klar, wie sich aus der Kritik begründet die Möglichkeit der Emanzipation. Anders und sehr drastisch formuliert, der ja sehr richtige Satz, kritische Theorie lässt sich nur noch als kritische Theorie nach Auschwitz formulieren. würde ich jetzt so ein bisschen gehässig behaupten, ist richtig, aber genau das, was jetzt hier, ist klar, ist eine Einführung, ja, aber was hier vorgestellt wurde, ist alles formulierbar auch für jede kapitalistische Gesellschaft vor Auschwitz. Also dieses spezifische Moment von das, was im 20. Jahrhundert Auschwitz bedeutet hat, für Herrschaftsverhältnisse, scheint mir nicht plausibel zu sein. Ist deutlich geworden, was ich meinte?
Also der Satz selber hier, der letzte, den lese ich so, dass der androzentrische Charakter nur zusammen mit der universellen Wahren überwunden werden kann. Die entscheidende Frage, die du gestellt hast, und da habe ich auch keine Antwort, wie kommen wir da raus? Also dass es durch die Theorie alleine der Kapitalismus nicht überwunden werden kann, ist unstrittig. Also am Ende stand hier, das sei den handelnden Menschen aufgegeben. Also das Selbstverständnis hier ist eigentlich das, dass also ein Durchschauen der Verhältnisse erstmal notwendig ist, also notwendige Voraussetzung für eine bewusste Überwindung des Kapitalismus, aber natürlich keine hinreichende. Also es folgt daraus allein erstmal nichts. Aber ansonsten finde ich das erstens sehr wichtige und zweitens furchtbar schwierige Frage, die wir jetzt alle gemeinsam auch diskutieren können. Wir haben am 19. Januar im Centro Sociale eine Veranstaltung, wo die Verhältnis von Theorie und Praxis dann auch genauer beleuchtet werden muss, wo es dann auch um solche Fragen geht. Also ich habe darauf keine Antwort. Muss ich jetzt gar nicht groß drum herum reden.
Ich wollte noch mal zu diesem Begriff falsches Bewusstsein was sagen oder eher fragen, weil ich komme damit nicht so ganz klar. Ich verstehe nicht, was ist die Erkenntnis, dass in der Aufklärung sexistische oder rassistische Elemente vorhanden war, bringt in Bezug darauf, wie man die Ideen jetzt verwertet. Also klar, es ist wichtig, aber ich meine, Marx hat auch antisemitische Tendenzen in seinen Theorien. Das bedeutet ja nicht, dass ich mit seinen Schriften nicht arbeite. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir auch heute Ideologien in unserem Bewusstsein haben, die wir selber gar nicht wahrnehmen. Und deswegen weiß ich nicht, wie man so ganz klar zwischen falschen und richtigen Bewusstsein trennen soll und ob man das überhaupt sollte. Also, weil Sie haben ja selber vorhin diese Aufspaltung, also in so Gegensätze kritisiert, und meiner Meinung nach impliziert aber dieser Begriff genau so eine Aufspaltung.
Also man muss sich ja unterscheiden, wenn man vergangene Philosophen oder Philosophien anguckt, zwischen sozusagen einer Zeitgebundenheit und dem, was zentral ist für die jeweilige Philosophie. Sagen wir. So, und in der Aufklärungsphilosophie ist anders als bei Marx. Ich hatte versucht, das deutlich zu machen an dem Arbeitsbegriff, ein ziemlich enger Zusammenhang zwischen dem Kern dieser Philosophie, etwa der Kantschen, und den modernen Ideologien. Während bei Marx ich doch immer sagen würde, dass, da war er halt auch Kind seiner Zeit und hat da bestimmte Sachen von sich gegeben, die er heute, wenn er noch leben würde, so nicht mehr sagen würde. Also es sind eben nicht nur Tendenzen rassistischer Art bei Kant, sondern das ist sehr zentral für das, was er da verbreitet hat. Ich meine, das kann ich hier jetzt nicht nachweisen, natürlich. Die Frage ist ja, ob das waren das herausgepickte Zitate, sozusagen, wo einmal jetzt sowas gesagt hat, oder war das eher typisch? Und meine Behauptung ist, das ist zumindest nicht untypisch.
Meine Frage bezieht sich auf das Ende von dem Postone-Zitat, das du gemacht hast. Da ich hatte mir das jetzt so aufgeschrieben, die Arbeit sei nicht mehr durch offen erkennbare gesellschaftliche Beziehung vermittelt, sondern durch sich selbst und ihre Vergegenständlichung. Das fand ich ein bisschen, also da frage ich mich, also wenn das jetzt die objektive Fassung dessen, wie es ist, also so jetzt richtige Beschreibung der Welt, erstens, wo ist da der Unterschied zum fetischisierten Bewusstsein der Verhältnisse? Und dann, also wenn ich es einfach nur nicht verstanden habe, okay, aber ansonsten würde ich einwenden, das stimmt doch nicht. Die Vermittlung ist doch der Tausch und nicht die Arbeit selbst oder die Ware.
Also Arbeit hier ist im zu verstehen als Substanz des Werts, ne? Und wenn man die Wertvergesellschaftung, also auch der Tausch ist durch Arbeit vermittelt. Also, also in welchem Verhältnis tauschen sich die Produkte? Das kann man ohne Arbeit nicht erklären. Also oder es wird oder umgekehrt auch von Marx durch Arbeit erklärt. Und so, ja, so ist auch dieses Zitat hier zu verstehen. Also vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, wo die Schwierigkeit ist. Also bei Arbeit sollte man vielleicht immer mitdenken, abstrakte Arbeit, Arbeit um ihrer selbst willen, die insofern dann auch nicht mehr einen konkreten Zweck hat, sondern also die halt die gesellschaftliche Vermittlung, diese abstrakte Form von Gesellschaft konstituiert. Christoph hatte sich schon, der kann das wahrscheinlich besser erklären als ich.
Ich wollte aber einen Diskussionsbeitrag zu der Sache mit der Ideologie machen, zu deiner Frage. Ich glaube, es geht bei der Ideologiekritik gar nicht darum, ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, um die Unterscheidung zwischen richtig und falsch, sondern es geht um die Unterscheidung zwischen subjektiv und objektiv falsch. Also zwischen falsch und falsch. Also eine Ideologie ist eine nicht zutreffende Annahme über die Welt. Das ist erstmal das, was allgemein falsch ist. Aber der Weg des Zustandekommens ist trotzdem objektiv erzwungen. Diesen Widerspruch verhandelt man permanent in ideologiekritischen Fragestellungen. Und es gibt nicht die wahre Erkenntnis dem gegenüber. Also bei den ganzen Beispielen, am Anfang bei den ökonomischen Beispielen, kommt Marx ja am Ende, wenn er die ganzen, da hat Smith recht, da hat Ricardo recht, also so geht er seitenweise, kapitelweise vor, und am Ende kommt er dazu zu sagen, diesen Widerspruch wird man nie auflösen, wenn man sich nicht die Frage nach dieser Form stellt, die das Falsche macht. Die Macht, und das ist vielleicht auch noch ein Diskussionsbeitrag zu dem Beitrag hier vorne, mit dem wo überhaupt die Bewegung herkommt, die Macht, dass aus den Widersprüchen, die in den Dingen selbst sind, weil sie unter Wertbedingungen produziert werden, die gleichen Widersprüche immer wieder neu produziert werden, durch immer wieder erneutes Arbeiten, Vermitteln der Welt mit sich selbst. Also dieser permanente Prozess bringt einen Schein über die Welt hervor, von dem man sagen kann, der ist nicht einfach nur falsch, sondern da ist auch was Richtiges dran. Und nur wenn es dieses richtige Moment gibt, im Gegensatz zu irgendeiner irren Annahme, irgendwie, keine Ahnung, ich werde von einem Geist verfolgt oder irgendwie so eine Art von falschem Denken, das ist Ideologie in dem Sinne, wie es da verwendet wird. Und nicht richtig ist nicht der Gegensatz, also richtiges Wissen, sondern es kann dieses richtige Wissen gar nicht geben, wenn die Welt widersprüchlich ist. Das ist eher die Aussage.
Da, Podia? Nee, da, die andere Seite da.
Wir springen jetzt leider hin und her, weil jetzt gehe ich wieder weg von Ideologie und wieder zu dem, was hier mein Nachbar gesagt hatte, und zwar zu der Frage nach der Arbeit, was ich auch nach deiner zweiten Erläuterung nicht so richtig durchdringen konnte, und zwar ist es doch so, dass dadurch, dass die Menschen im Tausch Waren gegeneinander austauschen, überhaupt erst der Wert sich realisieren kann, der sich tatsächlich dann bemisst in abstrakt menschlicher Arbeit in der Zeit. So, ne? Das ist dann die Bestimmung der Weltgröße. Und die Arbeit, die abstrakt menschliche Arbeit ist dann die Wertsubstanz. Da würde ich dir auch gar nicht widersprechen, aber diesen Stellenwert erhält doch die menschliche Arbeit überhaupt erst dadurch, dass die Menschen sagen, wir produzieren als Eigentümer Waren, um sie miteinander zu tauschen. Und das ist nämlich das, wo ich meinte, das geht um die Vermittlung der Arbeit und um die Vermittlung, dass der Tausch die Vermittlung ist und nicht die Arbeit, sondern die Arbeit erlangt ja erst dadurch den Stellenwert, dass getauscht wird.
Ja, aber das ist doch kein Widerspruch zu dem, was hier steht. Also Arbeit ist definiert, also als Arbeit oder Produktion für den Tausch, ja, oder für den Markt, wenn man so will. Ne, wenn das sozusagen Arbeit für die eigene Selbstversorgung wäre, in diesem Sinne gar keine Arbeit. Ich meine, so hatte Postone das hier aber auch gesagt. Ne, also niemand konsumiert das, was er selber produziert, sondern es wird ausschließlich für den Markt, sage ich jetzt mal, produziert. Ja, so ist es. Also das kann man auch nicht auseinanderreißen. Ohne Tausch gäbe es keine Arbeit, aber der Wert wird im Produktionsprozess produziert und würde ich auch jetzt zustimmen, im Tausch oder auf dem Markt realisiert, was dann auch manchmal schiefgehen kann. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht, wo da die Frage oder der Dissens liegt.
Wurde es nicht richtig klar, also nicht sozusagen nicht der Zweck der Gesellschaft dann, dass Menschen arbeiten oder dann, dass getauscht wird, um Profite zu machen. Ich glaube, das ist vielleicht das, was bei dir jetzt im Vortrag nicht richtig rauskam. Es geht auch eben nicht darum, dass Menschen arbeiten, sondern es geht auch darum, dass Gewinne erwirtschaftet werden durch den Tausch, weil Menschen arbeiten. Aber es ist doch nicht so, dass das ist sozusagen der Zweck der Gesellschaft, dass Menschen
ja. Arbeit sind. Ja, ich hatte das ja als Anmerkung hier zu dem Postone-Zitat gesagt. Er hat da im Grunde die Kapitalverwertung als Kategorie noch gar nicht drin. Es ging hier nur darum, sozusagen Kapitalismus von allen anderen Gesellschaften zu unterscheiden. Und da reicht diese Ebene aus. Aber ansonsten hast du völlig recht, und das hatte ich, glaube ich, vorher auch gesagt, dass Wertkritik erstmal Kritik an diesem Selbstzweck ist, aus Geld mehr Geld machen zu müssen. Ne? Also den abstrakten Reichtum anzuhäufen oder tote Arbeit zu akkumulieren, wie immer man das ausdrücken will. Nein, und Kapitalismus ist natürlich auch zentral dadurch bestimmt, also durch diesen Selbstzweck. Nur unterscheiden tut er sich schon in gewisser Weise, und das hat Postone hier gesagt, auf einer Ebene tiefer. Also auch ohne Kapitalverwertung. Nur, dass es eben diese Sachen außerhalb des Kapitalismus historisch auch nie gegeben hat. Ne? Also die.
Okay, dann würde ich sagen, eine letzte Meldung noch, falls es noch welche gibt. Und danach kann man ja noch privat weiter diskutieren.
Ich bin ja hergekommen, um das mit der Wertabspaltung rauszukriegen, was damit auf sich hat. Das wollte ich nochmal an einer anderen Stelle nachfragen. Du hast da so über den Warenfetisch gesprochen und hast gesagt, ja, die alten Marxisten, was weiß ich, wen du da meinst, die haben nur die Ausbeutung kritisiert, aber ich mit meiner, oder wir, unsere Gruppe mit unserer Wertabspaltungskritik, wir kritisieren, dass die Subjekte sich einem abstrakten Prinzip unterordnen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und gut, das ist wieder ein Punkt, den habe ich auch überhaupt nicht verstanden, weil da wüsste ich auch gar nicht, wo die Differenz wäre, weil Marx hat doch, wenn ich ihn richtig verstanden habe, mit dem Warenfetisch kritisiert, dass man sich als sein eigenes Produkt, dem Geld, einem Ensemble von Sachzwängen unterwirft, das man selber reproduziert und reproduziert, dem man unterworfen ist, und zwar zu seinem eigenen Schaden, weil man sämtliche Lebensbedingungen davon abhängig macht, dass die andere Klasse ihren Reichtum vermehren kann, wenn man kein eigenes Eigentum hat. Und da würde ich jetzt, würde ich gerne mal vielleicht an dem Punkt wissen, wie ist da eure Kritik, dass man sich einem abstrakten Prinzip unterwirft, finde ich ja ein bisschen mau oder ein bisschen schwach. Ich kann mir ja auch dem abstrakten Prinzip der Liebe unterwerfen und damit habe ich vielleicht 3 Wochen keine Probleme, wenn mir der Partner gefällt.
Also in diesem Punkt wird ja nicht der Anspruch gehoben, dass wir da über Marx hinausgehen, sondern es wird behauptet, dass wir andere Aspekte bei Marx hervorheben als die, was hier Traditionsmarxismus genannt wird. Es kann durchaus sein, dass wir da dem einen oder anderen Unrecht tun. Und also man kann da auch nicht alle Marxisten nach Marx da in einen Topf werfen. Man muss da sicher differenzieren. Das ist insofern ist das etwas vereinfachend. Aber ich denke schon, dass es richtig ist, dass hier haben wir andere Aspekte von Marx betont werden, als das, sagen wir, in den 100 Jahren nach Marx Tod der Fall war.
Ja, das glaube ich auch. Ich wollte eigentlich mehr wissen, ob du kritisierst, dass es falsche Denkformen gibt, weil ich meine ja bei Marx gelesen zu haben, dass er eigentlich das Doppelte kritisieren will. Ja, man unterwirft sich eigentlich von dem interessierten Standpunkt des Zurechtkommens im Kapitalismus Prinzipien, die einem schaden, und da liegt nicht nur drin, man hat halt falsch gedacht und das ist aber blöd, abstrakten Prinzip zu gehorchen, sondern da liegt auch die Notwendigkeit des materiellen Schadens in dem Scheißladen der Kritik zugrunde. Ja, und von daher sagt er, und die Leute, die das auszubaden haben, ja, dieses ökonomische System, die machen sich auch noch, die stellen es eigentlich täglich in ihren Beziehungen her und sagen quasi praktisch Ja zu ihm. Ja? Und das kritisiert er. Ja?
Na, beides. Also,
Trottel von Verhältnissen macht die einem Schaden. Und da meine ich, da kritisiert man ja nicht nur falsche Gedankenformen, sondern das Verhältnis als eins, von dem man materiell in seinen Lebensbedingungen geschädigt wird.
Ja, aber da gibt es, glaube ich, keinen Dissens. Also gut, wir haben die Betonung des Fetischismus hat ihren Grund vielleicht darin, dass die Fähigkeit, das zu durchschauen, wahrscheinlich eine Vorbedingung ist, aus diesen Verhältnissen rauszukommen. Also wenn man Kapitalismus, wie Marx das ja auch kritisiert, als die natürlichste Sache der Welt ansieht, bestimmte Formen, dann hat man keine Möglichkeit, ihn also bewusst zu überwinden. Aber dass die materiellen Katastrophen, die der Kapitalismus anrichtet, auch zu dieser Art Kritik gehört, das habe ich für selbstverständlich erachtet. Also,
gut, dann bedanke ich mich bei allen, die auch die Diskussion noch mitverfolgt haben. Und wir sehen uns wieder hoffentlich am 7. Februar mit einem einführenden Vortrag und Diskussion zum Poststrukturalismus und postmoderner Theorie. Vielen Dank auch nochmal an den Referenten und alle Fragenden und dann bis zum nächsten Mal.
Wir hörten soeben in der von A² Hamburg Kritikmaximierung sowie vom Freien Senderkombinat organisierten Intros-Reihe ein Referat vom 3. Januar 2013 aus der Roten Flora von Klaus-Peter Ortlieb zur Wert- und Wertabspaltungskritik sowie einen Großteil der anschließenden Diskussion. Noch bis Mai 2013 finden die Intros an jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in der Roten Flora statt. Das nächste Mal am 7. März mit einem Vortrag von Christine Kirchhoff zur Psychoanalyse. Weitere Informationen finden sich unter der Website intros.blogsport.eu. Am Montag, dem 11. März, läuft im FSK dann die nächste neue Intro-Sendung. Zu hören gibt es den Vortrag zum Poststrukturalismus aus dem Februar-Intro. Fast alle Teile dieser Reihe sind als Podcast über das Audioportal freieradios.net unter dem Suchbegriff Intros sowie auf der Intros-Website zu finden. In voller Länge, also mit ungekürzter Publikumsdiskussion, findet sich dort auch der gerade gehörte Teil zur Wert- und Wertabspaltungskritik. Eine Sendung der Redaktion 3 des Freien Senderkombinats Hamburg zu erreichen per Mail an redaktion3@fsk-sh.org oder telefonisch über das FSK-Büro unter der Nummer 040 43 43 24.